Wupp, wupp, guten Morgen, Jenny hier. Und Vergebung, Vergebung, Vergebung. Ich hatte euch zwar informiert, aber ja, es war Pfingstmontag und ich hatte die freien Tage mal zum Ausruhen und Faulenzen benutzt und wollte am nächsten Montag darauf dann, also letzte Woche, dann die neue Folge machen. Aber da ich privat unterwegs war und die Deutsche Bahn und das Wetter mir dazwischen kamen, fiel auch letzte Woche die Folge aus. Tut mir so leid. Aber dafür bringe ich euch heute zwei grandiose Gespräche auf die Ohren. Das eine beschäftigt sich mit dem Ende der internationalen Ordnung Mitte der 30er Jahre und welche Ursprünge das hat und was das unter anderem auch mit München 1938 zu tun hat und wie, naja, das Einknicken, das Zurückschrecken und dass wir verteidigen mal nicht die Werte, von denen wir sagen, dass das ganz wichtig ist für die Demokratie, damit zu tun hat, dass Faschisten uns in einen Weltkrieg geführt haben. Und zwar global. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern das war ein globales Phänomen. Das hätte global bekämpft werden müssen und wurde es nicht. Und jetzt haben wir 2026, wir haben nicht ganz die 30er Jahre. Aber das Buch, das ich heute mit Christian Göschel und Daniel Hedinger bespreche, München 1938, das weist darauf hin, dass das Ende der internationalen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg 1931 im Prinzip zusammengebrochen ist und dass man da allerspätestens hätte was tun müssen. Und was genau 1931 passiert ist und was es mit dem Ende der internationalen Ordnung und mit München 1938 dann zu tun hat, hört ihr dem Gespräch. Also erstmal Hörempfehlung und Leseempfehlung, weil das ist ein ganz, ganz grandioses Buch. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten, die Autoren zu bekommen. Ich glaube, sie waren ein bisschen skeptisch bezüglich des Formats Podcast und bezüglich meines Podcasts, aber ich habe sie dann überredet. Und am Ende waren sie, glaube ich, auch ganz, ganz zufrieden mit dem Gespräch. Und dann ein kleines Schmankel. Ich habe Arne Semsrott in den Podcast bekommen und habe mich wirklich riesig gefreut, dass er zugesagt hat, wir reden über Gegenmacht, sein neues Buch, und über die Geschehnisse in Magdeburg und wieso das so eine tolle Werbekampagne für sein neues Buch ist. Also hört rein und lasst euch überraschen. Und ja, damit schicke ich euch sozusagen in den heutigen Montag, in die heutige Woche. Und ihr kriegt dann nächste Woche, nächsten Montag, wieder was auf die Ohren. Aber ich hoffe, ihr genießt vor allem die zwei Gespräche und die heutige Folge. Hat mir nämlich riesig Spaß gemacht mit diesen drei Autoren dann. Und wenn ihr könnt, guckt in die Bücher rein, besorgt sie euch, lest sie in der Bibliothek, wie ihr wollt. Solange wir noch nicht eine Bücherliste von verbotenen Büchern haben, weil Regierungen das so wollen, sollte man sich Bücher kaufen, lesen, sich bilden und seinen kritischen Geist wachhalten. Weil ich gehe des Öfteren ja in Buchhandlungen und da gibt es mittlerweile solche Tische, wo dann verbotene Bücher draufstehen. Und diese Bücher sind verboten unter anderem in den USA. Und da findet man dann solche Bücher wie das Tagebuch der Anne Frank. Ja, das ist das Jahr 2026. Anne Frank ist in Teilen in den USA in Schulbibliotheken und in Allgemeinbibliotheken verboten. Also, yay. Insofern, an der Stelle wenigstens nochmal, unbedingt Arnes Buch lesen. Denn der geht auch damit um, also wie wichtig es ist, in der Zivilgesellschaft gegen solche Entwicklungen gegenzuhalten. Nicht vergessen, die Bibliothek ist eine öffentliche Einrichtung, die steuerfinanziert ist. Und wir müssen es uns nicht gefallen lassen, dass irgendwelche Politiker, irgendwelche Stadtverordnetenversammlungen, irgendwelche Bürgermeister darüber bestimmen, was in Bibliotheken ausliegt und was nicht. Das liegt allein in unserer Hand. Und an der Stelle unterstützt eure lokale Bibliothek, in welcher Art und Weise auch immer. Denn wir sehen gerade auch in Europa, die öffentlichen Plätze, öffentlicher Grund und Boden, wird privatisiert, weggekauft und von Milliardären verschandelt. Also die Räume, in denen wir kostenlos im öffentlichen Raum existieren können, werden kleiner. Und ja, okay, die Bibliothek ist nicht kostenlos, aber jeder kann da rein. Jeder kann sich für einen schmalen Taler einen Bibliotheksausweis holen. Und jeder kann dort tun und lassen, also entsprechend der Hausordnung natürlich, was er will. Und diese Räume zu haben, ist tatsächlich nicht selbstverständlich. Das sehen wir aktuell jeden Tag. Denn Räume, in denen man frei in der Öffentlichkeit sein kann, ohne groß Geld auszugeben, sind natürlich eine große, große Belastung für unsere Milliardäre und für alle Kapitalismusfanatiker. Insofern sollte man sich auch diese Räume nicht nehmen lassen. Okay, und damit zu den heutigen Gesprächen und zur heutigen Folge. Genießt sie, genauso wie ich es genossen habe, sie aufzunehmen und die Bücher zu lesen. Also dann heute viel Spaß mit München 1938 und der Gegenmacht. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute zwei Gäste, zwei Autoren hier zu Gast. Christian Göschel und Daniel Hedinger, beide haben das Buch München 38, die Welt am Scheideweg geschrieben, erschienen im C.H. Beck Verlag, dort für 28 Euro in analoger Form zu erstehen. Alles zu dem Buch finden meine Hörerinnen und Hörer natürlich in den Shownotes. Und zur Transparenz, der Hinweis, der Verlag war so freundlich, mir ein Exemplar zur Verfügung zu stellen. Das Buch ist schon im Frühjahr diesen Jahres erschienen. Beide Autoren waren auf der Leipziger Buchmesse. Und dort habe ich sie abgefangen und sozusagen für diesen Podcast gewinnen können. Und bevor wir zu dem Buch kommen und was München 38 vielleicht mit so der globalen Welt 26 zu tun haben könnte, frage ich mal meine beiden Gäste, Christian und Daniel, wollt ihr euch kurz vorstellen und meinen Hörerinnen und Hörern sagen, wer ihr beide seid und wenn ja, wie viele?
Ich bin Christian Göschel, ich bin Professor für neuere europäische Geschichte an der University of Manchester in Großbritannien.
Ich bin Daniel Hedinger. Ich arbeite in Leipzig am Center, das sich mit Global Studies beschäftigt. Ich war lange zuvor in Japan und in Berlin und ich befasse mich mit Faschismus aus globalgeschichtlicher Perspektive.
Ihr habt ja beide schon verschiedenste Werke veröffentlicht und ich würde die auch gerne noch in die Shownotes packen, wie zum Beispiel das von Daniel, Die Achse Berlin-Rom-Tokio, damals auch erschienen in CH Beck aus dem Jahr 2021. Und Christian hat unter anderem veröffentlicht Mussolini and Hitler, The Forging of the Fascist Alliance bei Yale University Press 2018 erschienen. Auch das würde ich in die Shownotes packen. Beides sehr, sehr gute Bücher, und wahrscheinlich auch für die aktuelle Zeit ein bisschen. Naja, zu Analogien der Geschichte kommen wir gleich. Bevor ich aber zu meiner ersten Frage komme, hätte ich hier einen Part aus dem Buch, das ich gleich vorlesen möchte, weil es verbindet Vergangenheit und Gegenwart ganz gut. Appeasement, München 1938 sind drei Schlagworte, die heute wieder Konjunktur haben. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Wir durchleben gegenwärtig erneut eine Krise der Demokratie, begleitet vom Aufstieg rechtsautoritärer und populistischer Kräfte. Und wir sind erneut mit Diktaturen konfrontiert, die ihren Einflussbereich aggressiv zu erweitern suchen. Der damit einhergehende Verfall einer regelbasierten internationalen Ordnung und die aktuellen Konflikte und Kriege, sei es im Nahen Osten oder in der Ukraine, erinnern an die dunkelsten Stunden der späten 1930er Jahre. Just in München auf der dortigen Sicherheitskonferenz warnte am 19. Februar 2022 der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj eindringlich vor dem Appeasement Russlands und einem möglichen fatalen Folgen. 5 Tage später griff Russland die Ukraine an. Ich hatte hier schon verschiedene Historiker, die immer nicht so happy waren über Parallelen, die man in der Geschichte zieht. Wo liegt denn für euch beide die Grenze von historischen Analogien? Wann ist der Vergleich mit 1938 hilfreich und wann wird er zur gefährlichen Vereinfachung?
Ja, das war eigentlich die Ausgangsfrage des Projekts, weil wir nicht umhin kamen, Position zu beziehen. Als es in der Ukraine losging, wurden wir immer wieder gefragt, eben auch aufgrund der Bücher, die vorher du genannt hast und die wir bereits publiziert hatten. Und man ist zunächst mal zurückhaltend als Historiker und möchte sich dem ein wenig entziehen. Aber es hat sich die Situation ergeben, dass das kaum mehr möglich war. Und dann war halt unsere Idee, wenn wir schon was sagen, das fundiert zu machen und eben vielleicht so ein Ereignis sich anzuschauen, das nur so in einer ganz verkürzten Form immer aufgetaucht ist. Also wenn denn schon lieber mit einem historischen Hintergrundwissen verbunden darüber zu sprechen, das war unsere eigentlich Ausgangsüberlegung und der, ja, die uns dann zu diesem Buch geführt hat.
Historische Parallelen zu ziehen, auf historische Parallelen zu verweisen. Das heißt ja nicht, dass wir die Gegenwart mit der Vergangenheit gleichsetzen. Wir vergleichen die jetzige Situation mit der Situation Ende der 30er Jahre, aber das heißt nicht, dass wir die Situation gleichsetzen. Historische Zusammenhänge, historische Konstellationen wiederholen sich ja niemals eins zu eins. Aber es ist die Aufgabe der Historikerin, der Historiker von uns beiden zu schauen, ja, wie sehr stand die Welt damals auf der Kippe zum Weltkrieg? Wie sehr steht die Welt heute auf der Kippe zum Weltkrieg? Geschichte ist ja immer aus der Position der Gegenwart geschrieben. Deswegen ändert sich die Geschichtsschreibung ja auch permanent. Aber das war einer der Ausgangspunkte. Das hast du ja gerade eben schon gesagt, Daniel. Die Welt stand damals am Scheideweg. Heute steht die Welt wieder am Scheideweg. Gewisse Parallelen sind erschreckend. Aber natürlich ist der Kontext auch heute ein etwas anderer. Und das versuchen wir eben in dem Buch auf knapp 300 Seiten so darzustellen, ohne zu vereinfachen.
Vor dem Hintergrund muss ich natürlich auch noch nachfragen. Wir hatten nach der Warnung 2022 zweimal Gäste aus den USA in München. 2025 JD Vance und dann 2026 den Außenminister Rubio. Vor dem Hintergrund, welche Bedeutung diese Sicherheitskonferenz auch historisch hat und der historischen Bedeutung von München, wie würdet ihr deren beiden Reden als Historiker einschätzen?
Zu Rubio, die habe ich mir jetzt angeschaut, letztendlich, weil ich was zu Imperiumsbildung und so weiter gearbeitet habe. Und da ist schon sehr auffällig, wie stark er hier wieder ganz bewusst auch von einem neuen imperialen Zeitalter gesprochen hat. Sowas hat man ja so nicht mehr gesehen. Also eigentlich durch den Zweiten Weltkrieg, durch den Versuch der Faschisten, eine imperiale Weltordnung aufzubauen, war es praktisch unmöglich geworden. Und gerade die Amerikaner haben das natürlich auch immer zelebriert, dass sie solch eine Ordnung nicht anstreben und dass ihre Weltherrschaftsansprüche, die ja in einem gewissen Sinne auch immer im Kalten Krieg da waren, nicht imperialer Natur waren. Und jetzt unter Trump sieht man plötzlich ein Außenminister, der sehr selbstbewusst sagt, wir müssen uns wieder auf die guten alten Zeiten europäischer Expansion besinnen und das als eine positivere Geschichte sehen. Ich finde, das ist ein Bruch und das ist etwas, was sich eben auch so dann nicht mit Analogien mit den 30er Jahren eins zu eins gleich immer deckt.
Die Rede von Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz war natürlich auch nicht überraschend für die Leute, die sich mit der Doktrin, mit der Ideologie von Vance und Trump schon beschäftigt haben. Aber der ganz offenkundige Bruch mit der traditionellen Außenpolitik der NATO des Westens, der kam ganz eklatant hervor bei der Rede von Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er ja auch einem neuen Imperialismus ganz klar, wo er ja ganz klar einen neuen Imperialismus der Amerikaner angekündigt hat. Und hier, wie Daniel es ja gerade schon dargestellt hat, sieht man eben, dass sich die Vergangenheit niemals eins zu eins wiederholt, dass die Konstellationen sich permanent ändern. Aber die große Parallele zwischen heute und damals, zwischen 2026 und 1938, ist doch diejenige, dass die Weltordnung, wie wir sie kennen, wie die Leute sie damals kannten, von der Seite von rechtspopulistischen, rechtsautoritären Regierungen ganz stark unter Druck gesetzt wird, die schamlos eine neue Weltordnung schaffen wollen, in der es nicht um internationales Recht, um Völkerrecht geht, sondern wo es einfach nur um die Macht des Stärkeren geht. Das ist die Parallele zwischen heute und 1938.
Okay, ich hatte es ja gerade erwähnt, Wladimir Selenskyj hat im Februar 22 auf der Sicherheitskonferenz vor Appeasement gewarnt. Wenige Tage später gab es den Überfall. Ihr erwähnt diese Warnung in München 38. Was genau ist denn mit diesem Begriff Appeasement gemeint? Wir haben ja in der aktuellen Zeit alles nach 1945 immer ein negatives Bild, auch von diesem Begriff. Wurde der damals auch so negativ eingeschätzt?
Ja, beschreibt unser Buch eigentlich wie aus einem zunächst neutralen Begriff, der in das 19. Jahrhundert zurückreicht und eine Politik eben auch des Ausgleiches, des gegenseitigen Verständnisses beschreiben könnte, ein absolut negativ besetzte Begrifflichkeit wurde, auch eben im Englischen, im Original. Und das ist unmittelbar verbunden mit der Münchner Konferenz 1938. Und die Begrifflichkeit lässt sich eben von München und 38 gar nicht mehr trennen. An sich ist ja nichts einzuwenden, wenn Politik betrieben wird in einem, mit der Absicht, dass ein Ausgleich entsteht und Frieden bewahrt wird. Aber ab 38 ist ganz klar, dass Appeasement ein negativer Begriff ist, den man nur auf seine politischen Gegner anwendet, wie Faschismus eigentlich auch häufig der Fall war, also ein Begriff der Verunglimpfung der Gegner.
Und insbesondere nach 1938 noch viel stärker. Nach 1945 wird Appeasement gerade von amerikanischen Medien, von amerikanischen Politikern vereinnahmt und im Appeasement wird zum Schimpfwort. Also die Appeasement, das Scheitern der Demokratien, das Einknicken der Demokratien vor Hitler, das wird darauf reduziert auf München 1938. Aber da dagegen kann man doch sagen, muss man sagen, dass es zum Repertoire einer jeden Regierung eigentlich gehört, zu versuchen, Kriege zu vermeiden durch Verhandlungen. Das ist ja die eigentliche Bedeutung des Wortes Appeasement, das man auf Deutsch als Beschwichtigungspolitik vage übersetzen kann. Alle Regierungen, besonders demokratisch gewählte Regierungen, wollen Kriege vermeiden. Sie wollen durch Konzessionen, durch Verhandlungen Kriege vermeiden. Das ist die Aufgabe der Außenpolitik. Aber durch die Münchner Konferenz 1938, durch die kulturelle Aneignung durch die Amerikaner nach 1945 des Begriffes Appeasement ist der Begriff völlig in Misskredit geraten und der ist ja heutzutage ein Schimpfwort in der politischen Landschaft. Wenn jemand sagt, sie betreiben Appeasement, dann gilt es als ein schreckliches Urteil.
Kommen wir mal zu den konkreten Ereignissen. Ihr beschreibt ja drei dramatische Tage in diesem Buch. Das September 1938 ist aber nicht das erste Mal, dass Hitler und die Nationalsozialisten aggressiv, expansionistisch, außenpolitisch agieren. Warum übt Hitler im September 38 aber immer stärkeren Druck auf die Tschechoslowakei aus? Also was genau waren denn seine Beweggründe? Warum war die Tschechoslowakei Hitler so ein Dorn im Auge? Warum musste er Teile davon unbedingt annektieren?
Es gibt natürlich die ideologische Komponente. Da ist dieser aus dem Ersten Weltkrieg heraus entstandene demokratische Staat im Herzen Europas, der stört. Der ist auch im Wege sozusagen ideologisch und räumlich. Es gibt aber auch einfach die längerfristig gut belegten Expansionspläne des nationalsozialistischen Deutschlands. Und Hitler sieht den Moment gekommen, nachdem eben der Anschluss erfolgt ist im Frühjahr 38. Und der tschechische Teil der Tschechoslowakei praktisch umgeben ist, jetzt vom Dritten Reich, ist der Moment gekommen. Und da kommt dazu auch eben geopolitische Situationen, ein Krieg in Ostasien, der immer mehr eskaliert. Die Ablenkung der Großmächte in den eben Kolonien im außereuropäischen Bereich, es ist ein sehr opportunen Moment, um loszuschlagen. Und hier wird jetzt deutlich, und das hat Chamberlain eben zum Beispiel völlig falsch eingeschätzt, also der britische Premierminister, dass Hitler keine begrenzten Ziele hat. Also es geht ihm nicht nur darum, wie das immer genannt wurde, Deutsche heim ins Reich noch zu holen, also Leute, die deutsche Muttersprache waren, aber eben nicht im Reich selber lebten, sondern er hat längerfristige expansionistische Pläne, die eben in den Osten zielen. Im September 38 ist das alles noch nicht ganz klar, aber aus dem inneren Kreis der Nationalsozialisten ist völlig klar, dass er schon in diese Richtung drängt und dass er eigentlich auch einen kleinen lokalisierten Krieg durchaus anzustreben bereit ist.
1938 steht Hitler natürlich auch sehr unter dem Eindruck. Hitler ist sehr davon beeindruckt, wie sehr Japan in seinem Krieg gegen China voranschreitet. Hitler ist sehr davon beeindruckt, wie stark Italien, das faschistische Italien unter Mussolinis Führung, sich in einem brutalen Kolonialkrieg 1935, 1936 Äthiopien angeeignet hat. Ein äußerst brutaler Kolonialkrieg mit genozidalen Elementen. Zum Beispiel setzen die Italiener Giftgas ein gegen die äthiopische Bevölkerung. Hitler denkt, wenn Italien und Japan mit ihrem Expansionskurs durchkommen, warum kann Deutschland das nicht auch machen? Sprich, die internationale Ordnung, die von einer regelbasierten Weltordnung kann man eigentlich Mitte, Ende 1938 gar nicht mehr sprechen. Diese regelbasierte Weltordnung, die der Völkerbund in Genf eigentlich garantieren soll, die steht schon so sehr unter Druck, dass faschistische Mächte wie Italien, Japan und dann auch Deutschland sich praktisch selbst bedienen können. 1938 ist Hitler auch unter der deutschen Bevölkerung relativ populär, weil er ja im März 1938 den Anschluss Österreichs vollzogen hat, wie es Daniel ja gerade schon gesagt hat. Und diese Einverleibung der Tschechoslowakei, die Zerstörung dieser letzten wirklichen Demokratie in Ost-Mitteleuropa, ist der erste Schritt im nationalsozialistischen Plan, Lebensraum in Osteuropa zu erobern. Es geht also hier nicht mehr um eine revisionistische Außenpolitik, wo es nur noch darum geht, Deutsche heim ins Reich zu holen. Diese sogenannte Sudetenkrise dient Hitler auch dazu, um noch einen Schritt in die offene Expansion zu übergehen.
Ja, das finde ich auch sehr interessant, dass sie diesen Aspekt aufgreift im Buch, der auch den internationalen Blick auf diesen beginnenden Zweiten Weltkrieg sozusagen hat. Das geht schon los unter dem Kapitel Der lange Weg in den Abgrund, weil eurozentristische Geschichte vergisst immer, dass es gibt ja einen Globus und es wird vergessen, dass Japan schon 1938 die Mandschurei angegriffen hat und teilweise annektiert hat. Also im Prinzip könnte man argumentieren, in Südostasien oder Ostasien beginnt der Zweite Weltkrieg schon Anfang 1931. Und gleichzeitig argumentierte, die Appeasement-Politik hat praktisch nicht Wurzeln in Europa, sondern ist in Asien verortet. Und man kann sagen, dass aufgrund dieser globalen Verflechtung auch gerade Großbritanniens und Frankreichs die Appeasement-Politik von der internationalen Bühne nach Europa geholt wurde. Was ich ganz, ganz interessant finde und ein ganz wunderbarer Aspekt auch auf die Geschehnisse in Europa 1938 ist, weil das lernt man so in der Schule natürlich nicht. Aber ist ein sehr interessanter Blick auf die Entwicklung global, die dann auch entsprechende Rückwirkungen in Europa haben. Aber komme ich mal nochmal zurück zu München 1938 selber. Wir haben vor Ort unter anderem Hitler, Mussolini, den Franzosen Edouard Daladier, natürlich Neville Chamberlain. Mit welchen Ansprüchen gehen diese Politiker nach München und womit gehen Sie dann nach Hause?
Ja, die Gemütslage ist sehr unterschiedlich und die wechselt auch fast täglich. Es geht eine längere Krise und ein Nervenkrieg Ende August los und der dauert den ganzen September an und das kumuliert dann in diese Tage und die Protagonisten sind dann auch schon entsprechend eigentlich erschöpft, als sie da eintreffen, weil sie einfach so viel erlebt haben in den letzten Tagen. Die Gemütslage generell gesagt ist bei den Faschisten, bei Mussolini, Hitler und die Leute, die sie umgeben, natürlich sehr gehoben. Die gehen jetzt davon aus, dass sie das kriegen, was sie wollen oder vielleicht sogar noch mehr. Sie ist sehr bedrückt insgesamt bei den Vertretern der westlichen Demokratien, die aber an der Tagung selber die Hoffnung haben, jetzt den Frieden doch noch zu retten zu können. Also Chamberlain von allem fliegt wahrscheinlich relativ optimistisch dahin und hat das Gefühl, er hat den Frieden für die Welt gerettet. Daladier ist viel selbstkritischer und hat vor allem Angst davor, wie wird die französische Bevölkerung darauf reagieren, wenn er eben mit so einem Kompromiss Abkommen zurückkommt, das eigentlich ein Propagandaerfolg für die Faschisten dann darstellen wird. Zu Hause sind die Leute, die zurückbleiben, völlig gespalten zum Teil und schauen einfach gebannt auf diese Ereignisse.
München ist ja wirklich ein faschistisches Spektakel. Die westlichen Staatsmänner, der französische Premier Daladier, der britische Premierminister Neville Chamberlain, fallen rein auf Hitler und auf Mussolini. Die Konferenz findet statt im Hauptquartier der NSDAP, der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Das muss man sich mal vorstellen. Zwei westliche Staatsmänner mit riesigen kolonialen Weltreichen begeben sich in die Höhle des Löwen, in das Hauptquartier eines expansionslustigen faschistischen Diktators, um dort über das Schicksal eines Landes, Tschechoslowakei, zu verhandeln und dieses Land, die Tschechoslowakei, ist überhaupt nicht vertreten in München. Das ist die Ausgangslage. Chamberlain hat es überhaupt nicht verstanden, wie stark die Nazis ihn vorgeführt haben. Daladier hat es schon verstanden, er war sehr bedrückt, als er nach München fuhr, besonders als er aus München zurückkam. Aber Chamberlain hat es einfach nicht verstanden, er hat es nicht verstehen wollen, wie sehr er von den Nazis zur Schau gestellt wurde in diesem faschistischen Spektakel in dem Hauptquartier der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.
Ihr habt es ja schon erwähnt, ich habe es auch schon erwähnt. München war ja kein rein europäisches Ereignis. Tatsächlich war Nehru Indiens erster Regierungschef nach der Unabhängigkeit des Landes vor Ort und hat die Geschehnisse, also vor Ort in Europa und hat die Geschehnisse damals in London miterlebt. Es war im Prinzip also ein globales Ereignis, auch wenn es eurozentristisch gelehrt wird. Könnt ihr mal konkret machen, welche Rolle auch das britische Empire und das französische Imperium in den Kalkülen der Anwesenden in München eine Rolle gespielt haben?
Es war eben, ja, das ist richtig, ein globales Ereignis von Beginn an von dieser Konstellation aus betrachtet, weil es war ja so, dass eben die Franzosen an die Tschechoslowakei durch einen Vertrag gebunden waren. Und wenn jetzt Frankreich, Deutschland den Krieg erklärt hätte, wäre auch Großbritannien Frankreich zur Seite gestanden. Und vor diesem Hintergrund wäre unmittelbar eben die kolonisierte Welt, also diese riesigen Imperien von Frankreich und Großbritannien, Teile des Krieges geworden. Das heißt, die Menschen in diesen Gebieten waren sehr wohl interessiert, was in diesem fernen München passieren würde. Auch noch in Erinnerung an was während dem Ersten Weltkrieg, wie das gelaufen ist, dass ganz viele aus Afrika, Asien und so weiter, Indien gerade eben mobilisiert wurden für die Kriegsanschläge in Europa und für den Ersten Weltkrieg. Und vor diesem Hintergrund ist das globale Interesse groß. Und es ist natürlich die mediale dann Revolution. Aber vielleicht kann Christian dazu noch was sagen, die eben durch die ganze 30er Jahre durchgeht, dass das auch möglich ist, dass vieles praktisch unmittelbar übermittelt wird und die Leute nicht nur am Tage danach aus der Zeitung davon erfahren, sondern eben sehr nahe diesen Nervenkrieg im September miterlebt haben.
War ein Nervenkrieg in den letzten Tagen bis September 1938 nicht nur für die Menschen in Europa, sondern weltweit. Die Menschen haben wirklich um den ganzen Globus herum die Nachrichten aus München gebannt verfolgt, sei es im Rundfunk, sei es in Zeitungen. Zeitungen konnten ja durchaus durch Depeschendienste, durch Nachrichtenagenturen, durch Telegrafie, haben die ganz genau verfolgt, was in München passiert ist. Und viele, viele Menschen, gerade in der kolonisierten Welt, haben sich dann ihre eigenen Gedanken dazu gemacht. Einige dachten, viele dachten, das ist doch einen erneuten Weltkrieg nicht wert, über so ein kleines Land inmitten Europas, die Tschechoslowakei, deswegen wieder in den Krieg zu ziehen. Es gab natürlich im antikolonialen Aktivisten wie Nehru, den du ja schon erwähnt hast, Jenny, gab es eine große Kritik an der Appeasement-Politik Chamberlains. Dann gab es aber auch die sogenannten White Dominions, also die Siedlerkolonien der Briten, also zum Beispiel in Kanada, in Neuseeland, in Australien, in Südafrika. Dort wurde die Appeasement-Politik von der politischen Mehrheit, dort wurde die Appeasement-Politik Chamberlains sehr stark unterstützt. Diese politischen Führer, Herzog in Südafrika zum Beispiel, dachten, wir können doch gegen Deutschland keinen Krieg führen, wegen so einer Lappalie wie der Tschechoslowakei. Das interessiert uns nicht. Also einer der Gründe, warum Chamberlain vor allem, aber auch Dalla, die so sehr auf Appeasement abgefahren sind, warum sie sich auf Appeasement eingelassen haben, war, dass sie eben dachten, sie hätten nicht genug Unterstützung aus ihren Kolonien, zum Beispiel in Indochina im Falle Frankreichs, in Indien im Falle Großbritanniens. Also München ist deswegen allein dadurch, dass in Großbritannien und Frankreich Weltimperien hatten, dadurch ist München auch von vornherein schon ein globales Ereignis gewesen, ein globales Problem gewesen. Und es ist eben wirklich ein Moment, in dem diese Ereignisse in München durch die ganze Welt, in der ganzen Welt, gesendet werden, in denen alle Leute eben sehen können, wie sehr sie die Ereignisse in München selbst betreffen könnten, ob jetzt deswegen ein neuer Weltkrieg ausbricht.
Das ist ganz interessant, dass ich auch ein bisschen Parallelen zu den Ereignissen in der Ukraine und dem Überzeugungen und Verhalten auch der jeweiligen Bevölkerung in zum Beispiel in den USA oder auch in Deutschland, die doch teilweise so in die Richtung geht, was interessiert uns, was die Ukraine und Russland da machen. Die sollen sich das mal untereinander aushandeln. Beziehungsweise auch das Verhalten Trumps gegenüber Putin und der teilweise Forderungen und Verhandlungen der USA und Russland, wo die Ukraine auch nicht anwesend ist und wo man dann von der Ukraine fordert, einfach Gebietsabtretungen zu machen und dann den Krieg zu beenden. Das erinnert ein bisschen an diese Situation, auch wenn es natürlich keine Kolonialverbindung irgendwie zwischen den USA oder der Ukraine gibt. Aber das Verhalten ist ähnlich. Und ich finde es auch interessant, ihr habt ein Part in dem Buch geschrieben, da wird Nero erwähnt, ja mehrmals, aber den Part hier finde ich interessant. Die tschechische Krise, die Europa und die Welt seit Wochen in Atem hielt, hatte ihren Kulminationspunkt erreicht. Die Welt stand am Scheideweg. Doch der Nachmittag würde Gewissheit bringen, Krieg oder Frieden. Nach Wochen der Unruhen und Unsicherheiten begrüßte Nero die Aussicht auf ein baldiges Ende aller Ambivalenz. Er sehnte sich auf seinem Weg zum Unterhaus, aber nicht einfach nach einer Entscheidung. Vielmehr wünschte er sich den Krieg geradezu herbei. China, Äthiopien, Spanien. Zu lang war die Liste der Niederlagen der Demokratien geworden. Zu viel Platz hatte man überall auf der Welt den Faschisten eingeräumt. Sicher, im kolonialen Kontext war der Unterschied zwischen Imperialismus und Faschismus nicht immer evident, erwiesen sich doch beide häufig verwandt und kompliziert verschränkt. Doch Nehru, der im Verlauf der 30er Jahre viel in Europa verweilt und daher die Krise des alten Kontinents aus eigener Anschauung kannte, glaubte daran, dass durchaus ein Unterschied bestand und der Faschismus das größere beider Übel war. In seinen Augen war es deshalb nun Zeit, klare Fronten zu schaffen und zu kämpfen. Der Moment dafür schien ihm gekommen. Wie erklärt man, dass jemand wie Nehru, der im Prinzip Kolonialsubjekt von Großbritannien war, den Ernst der Lage eher erkannte als die Briten und auch die britische Politik selber?
Ja, ich glaube, das liegt an dieser Vorgeschichte, Jenny, die du eben vorher erwähnt hast. Wenn man aus den Kolonien kam und vor allem jetzt wie Nehru, der natürlich in vielerlei Hinsicht auch privilegiert war, dass er so viel in Europa rumreisen konnte, auch Europa in der Krise selber erlebt hat in diesen 30er Jahren, hat man eben verstanden, dass der Faschismus an ganz verschiedenen Orten schon aufgetreten war, dass die Krisen immer mehr wurden und diese politische Krise sozusagen die Ordnung an sich in Gefahr gebracht haben. Das hat man vielleicht aus einer Londoner Perspektive viel weniger gesehen, aber Nehru war in sehr engem Kontakt mit der Kuomintang, also der chinesischen Seite. Und war deswegen seit 31, aber vor allem 37, sehr beschäftigt mit dem, was in Ostasien geschah und hat natürlich da Parallelen gesehen. Äthiopien war für alle Kolonisierten, also der Krieg gegen dieses noch unabhängige Kaiserreich, das eine der letzten verbleibenden unabhängigen Staaten auf dem afrikanischen Kontinent, war ein wichtiges Ereignis für Kolonisierte weltweit. Das hat Nero natürlich auch sehr wohl wahrgenommen. Und dann der Spanische Bürgerkrieg. Und diese Abfolge hat ihn dazu bewogen zu denken, Faschismus ist das größere Problem als Imperialismus und wir müssen uns entscheiden, oder das heißt ja nicht, dass er den Imperialismus in irgendeiner Form gutheißen wollte, aber dass man zunächst sich jetzt auf den Faschismus konzentrieren würde. Das hat aber überhaupt nicht bedeutet, dass in Indien da Einigkeit über seine Frage zum Beispiel geherrscht haben. Also antikoloniale Solidaritäten beginnen zu zerbrechen an dieser Frage, was man jetzt zunächst bekämpfen soll.
Ich möchte mal noch eins hinzufügen. Selbst in Großbritannien gab es ja unter Politikern, auch in der Bevölkerung, sehr, sehr polarisierend, sehr, sehr stark sich unterscheidende Ansichten, ob die Appeasement-Politik Chamberlains gut zu heißen sei oder zu kritisieren sei. Wir haben uns als Quelle angesehen, sogenannte Stimmungsberichte einer Meinungsforschungsinstitution, die heißt Mass Observation. Das waren Leute, die mal nachgefragt haben, ja, in Bussen, auf der Straße, in Geschäften, in Kinos, was meinen Sie denn? Sagen Sie mal, was meinen Sie denn zur politischen Weltlage? Und da sieht man schon in den Tagen vor München und auch gerade nach der Münchner Konferenz, wie stark doch die Meinungen der britischen Bevölkerung polarisiert waren, dass die einen gesagt haben, toll, dass es jetzt doch nicht zum Krieg kommt wegen der Tschechoslowakei. Und viele haben gesagt, jetzt haben wir dem Hitler das Sudetenland gegeben, aber der Hitler wird sich damit nicht zufriedenstellen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die britischen Medien, die meisten britischen Zeitungen und auch die BBC sehr stark auf Regierungslinie waren, auf Chamberlains Linie waren, aber es gab durchaus oppositionelle Stimmen. Es gab auch eine sehr große Oppositionspartei, nämlich die Labour Party, die absolut gegen Appeasement war und sich gegen Konzessionen an Hitler ausgesprochen hat. Und schon in den Tagen vor München kann man sehen, wie stark die öffentliche Meinung ganz stark polarisiert war. Das war eine der großen Fragen der Zeit, die alle Leute, ob sie politisch interessiert waren oder nicht, beschäftigt hat. Kommt es zum Krieg, kommt es nicht zum Krieg? Wie soll eine liberale Demokratie wie Großbritannien mit einem expansionistischen Diktator wie Hitler umgehen, der sich ja anscheinend nicht an irgendwelche Abmachungen oder Regeln hält?
Wenn ich da noch ganz kurz anfügen darf, weil du es vorher erwähnt hast, Jenny, wenn man das auf die Gegenwart eben jetzt wieder bezieht und diese Vorstellung, dass das jetzt die Ukraine eigentlich weit entfernt sei und vielleicht eine gewisse Gebietsverschiebung kein großes Problem, genau das gab es eben Auch. Aber es gab dazu mal schon die davor gewarnt haben, was passiert, wenn wir eben Territorien herumzuschieben beginnen. Und das war genau, was eben nach dem Münchner Abkommen dann geschah, dass keinerlei Ruhe eingetreten ist. Also Chamberlains Vorstellung, dass jetzt der Frieden gerettet sei für diese Generation, hat sich eben so nicht erwiesen. Und wir sind jetzt auch wieder in diesen Diskussionen, klar, das ist auf einer weiter von uns entfernt, betrifft uns nicht unmittelbar. Was man all das in 30ern da lernen kann, ist, dass wenn die Grenzen mal in Bewegung kommen, dass es sehr gefährlich sein kann, weil dann eben Gelüste auf territorialer Expansion allerseits, steigen.
Ja, wie gesagt, ihr schreibt das ja auch sehr gut in eurem Buch, was ich nicht in jedem historischen Werk finde, die Tatsache, dass das prinzipiell schon viel früher anfängt mit der Expansion Japans und dass die internationale Gemeinschaft da nicht entsprechend reagiert, obwohl sie es müsste. Und auch, dass Deutschland ja frühzeitig dann aus dem Völkerbund austritt, ist ja im Prinzip schon Red Flag, ja, also Frauen kennen den Begriff. Und Ähnliches haben wir ja heute. Ich meine, der Angriff der USA und Israels auf den Iran ist ja nur in einer Reihe von internationalen Erfolgen von Donald Trump, die nur dazu geführt haben, dass man im Prinzip versucht hat, mit militärischer Stärke irgendwelche Interessen umzusetzen. Gleiches gilt übrigens auch für Europa, für Russland. Als die Krim annektiert wurde 2014, hat man auch nichts getan. Also auch hier gibt es immer mal wieder so ein historisches Echo, wo man sagt, na, hätte man nicht mal früher sagen sollen, wir haben hier eine internationale Ordnung und Völkerrecht und ihr könnt nicht einfach alles irgendwie erzwingen, sondern die internationale Gemeinschaft steht dagegen. Und da finde ich auch gerade die Rolle von Deutschland in diesen Auseinandersetzungen immer sehr ungünstig. Also da hat man offenkundig nicht hart genug agiert und reagiert, was auch die Reaktion der europäischen Verbündeten natürlich schwierig macht, auch gerade in Bezug auf das Verhalten von Russland. Und das sehen wir ja dann auch, was so das Verhalten gegenüber der Ukraine angeht, wenn es jetzt um Friedensverhandlungen geht. Die Tschechoslowakei saß damals nicht mit am Tisch und auch heute scheint es mir so ein Hintergedanke zu sein, dass man die Ukraine auch an den Verhandlungen beteiligt. Wie haben damals die Tschechen und Slowaken die Tage erlebt und wie haben sie dann auch das Abkommen bewertet? Also wie sah man das in der Tschechoslowakei?
Der Tschechoslowakei war das natürlich das Münchner Abkommen. Es wurde von den meisten Menschen, den meisten Tschechen, den meisten Slowaken. Das Münchner Abkommen hatte ein sehr gemischtes Echo in der Tschechoslowakei. Die tschechoslowakische Regierung war natürlich strikt dagegen. Es war eine absolute Demütigung für die Regierung, dass über ihre Köpfe hinweg in München verhandelt worden war, dass die Tschechoslowakei kein Mitspracherecht gehabt hatte am Münchner Abkommen. Dass riesige Gebiete mit einer deutschsprachigen Mehrheit auf einmal von Deutschland besetzt werden würden. Das war die eine Seite. Auf der anderen Seite hat aber das Münchner Abkommen dem Separatismus der Slowaken, insbesondere rechtsradikaler Elemente in der Slowakei, die von dem antisemitischen Priester Josef Tiso angeführt wurden, einen enormen Auftrieb gegeben. Einen enormen Auftrieb gegeben. Die Geschichte der Tschechoslowakei als multinationaler Staat der Tschechen und der Slowaken war vorbei. Die Tschechoslowakei entwickelte sich in einen autoritären Staat mit faschistischen Zügen und die Slowakei bewegte sich immer mehr in Richtung Unabhängigkeit. Also die Auflösung einer regelbasierten Weltordnung sah man dann sehr stark in Ostmitteleuropa. Die Tschechoslowakei fiel als Staat zusammen. Und der letzte Moment war, wo man es wirklich sehen kann, dass dieser Staat auseinanderfiel, war nach dem 15. März 1939, als deutsche Truppen die sogenannte Rest-Tschechei besetzten und als die Slowakei ein paar Tage später dann ihre Unabhängigkeit erklärt hat und zu einem Staat wurde, der stark faschistische, antisemitische Züge hatte.
Man lernt ja über München 1938 dann auch in Deutschland so einiges. Und die ungünstigste Figur macht dann Neville Chamberlain in den Unterrichtstagen. Er wirkt fast wie eine Art Witzfigur, der naive Brite mit dem Schirm, der von Hitler und der NSDAP über den Tisch gezogen wird. Tut ihm dieses Urteil in der Geschichte Unrecht? Also haben wir ein falsches Bild von Chamberlain?
Nee, ich glaube, das kann man so nicht sagen. Und wir haben uns ja bemüht, eine globalgeschichtliche Perspektive auf dieses Ereignis zu haben, eben auch aus der Überlegung heraus, dass so viel geschrieben wurde über München, aber eben eigentlich noch nie das so geöffnet in globalgeschichtlicher Sache. Es ist jetzt leider so, dass auch globalgeschichtlicher Chamberlain nicht entlastet wird, weil natürlich wird dann sichtbar, dass Großbritannien eben durch diese imperiale Überdehnung, die spürbar war mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, als das britische Empire größer wurde denn je, dass es unter Druck war. Aber die Beweggründe werden dann natürlich auch nicht besser, weil man ist zu dieser Kompromisshaltung gezwungen, weil man das Imperium nicht verlieren will. Es sieht dann vielleicht nicht mehr ganz so naiv aus, wie das zum Teil dargestellt wird, sondern eher berechnend zu sagen, wir geben einen mitteleuropäischen Staat auf und versuchen dadurch das Imperium aufrecht zu erhalten. Aber es macht natürlich das Urteil im Großen und Ganzen nicht besser. Und der große Fehler Chamberlains war halt, und er lässt sich auch, es gab in Großbritannien Versuche, ihn zu rehabilitieren in den 60er Jahren, aber im Großen und Ganzen hast du völlig recht, Jenny, das wird negativ gesehen, seine politische Leistung aufgrund dieser Entscheidung. Und der große Fehler war halt, also das ist vielleicht der wichtige letzte Punkt, dass er Hitlers Ambitionen einfach falsch eingeschätzt hat, dass er davon ausging, oder dass er davon ausging, dass es vielleicht möglich wäre, dass es wirklich nur um die Rückholung Deutscher ins Reich geht und dass keine größere imperiale Expansion geplant war. Und solche Fehleinschätzungen verzeihen dann einem die Geschichte auch nicht. Und das ist das Risiko mit Putin jetzt. Also die Frage ist, wie weitreichend sind seine Pläne? Ich persönlich möchte mich jetzt nicht dafür verbürgen, dass kleine Gewinne, territoriale, ihn eben appeasen. Aber das sind natürlich für Zeitgenossen sehr schwierig zu machende Prognosen. Aber Chamberlain insgesamt ist zu Recht schlecht weggekommen. Und aus unserer Perspektive lässt sich das auch nicht korrigieren.
Trotzdem ist es natürlich im Nachhinein immer leichter zu sagen, Chamberlain hat viele Fehler gemacht. Ich stimme dir vollkommen zu in deinem Urteil, Daniel. Aber Chamberlain konnte, vielleicht wollte er auch nicht verstehen, dass jemand wie Hitler mit seinen Expansionsgelüsten, mit seinen Plänen zu einer rassistischen Neuordnung Osteuropas, dass so jemand wie Hitler nicht zu beschwichtigen, nicht zu appeasen war. Das konnte, das vermochte Chamberlain einfach nicht zu verstehen. Und du hast ja auch schon zu Recht darauf verwiesen, wie stark das britische Empire unter Druck stand. Zu der Zeit, als Chamberlain nach München fuhr, erschien ihm und der damaligen politischen Mehrheit in Großbritannien die Appeasement-Politik als alternativlos. Es gab wenige, aber natürlich sehr prononcierte Gegenstimmen. Der prononcierteste Gegner des Appeasement war natürlich Winston Churchill, dessen Sichtweise sich ja im Nachhinein auch als richtig erwiesen hat. Aber zu der damaligen Zeit, im Herbst 1938, prophezeiten einige britische Journalisten, das Ende der politischen Karriere Churchills. Also viele, die politischen Einfluss hatten im Herbst 1938, dachten, Chamberlain hat recht, jetzt haben wir mal einen Krieg vermieden. Natürlich ist Chamberlain auch eine schwierige Figur gewesen. Er war sicherlich kein Idiot, der von nichts Ahnung hatte. Er war natürlich auch sehr von sich selbst überzeugt. Er trat bisweilen arrogant auf. Er war ja aus einer Dynastie aus Birmingham, die sich politisch und wirtschaftlich sehr stark exponiert hatte. Und Chamberlain machte eben den kapitalen Fehler, dass er dachte, dass man mit Hitler ein Vertrauensverhältnis aufbauen könnte, dass Hitlers Zusagen auch eingehalten werden würden. Also Chamberlain hatte diesen Geschäftsmann, Businessman-like Approach, der natürlich auf jemanden wie Hitler überhaupt nicht anwendbar war. Er war eine schwierige Figur, aber wir können in diesem Buch aufgrund der Evidenz, die wir uns angesehen haben, aufgrund der Quellen, die wir uns angesehen haben, können wir natürlich Chamberlain nicht rehabilitieren. Es war ein kapitaler Fehler, diese Appeasement-Politik, muss man im Nachhinein sagen, aber Chamberlain war nicht der Einzige, der die Appeasement-Politik betrieben hat. Die Appeasement-Politik wurde von der Mehrheit im Unterhaus damals vollumfänglich unterstützt.
War es nicht Churchill, der diese 10-Jahres-Regel 1928 hat verstetigen lassen, beziehungsweise wurde das gemacht auf seine Empfehlung, was zur Folge hatte, dass 1932 die britischen Verteidigungsausgaben so niedrig waren wie noch nie seit Ende des Ersten Weltkrieges?
Ja, genau, das war Churchill. Der hat in den 20er Jahren da eine wichtige Rolle gespielt, aber ändert dann früher als eben andere seine Position. Es ist aber richtig, und das führt uns darauf zurück, was du vorher gesagt hast, Jenny, diese Verstrickungen mit Ostasien aus 31, 32, die Expansion in die Mandschurei beginnt und eben da ein neues Imperium, Mandschukuo, gegründet wird von den Japanern. In diesem Kontext fällt eben die britische imperiale Überdehnung dann erstmal so richtig ins Gewicht und es beginnen Diskussionen. Was macht man jetzt? Das sieht man dann um 32, 33 rum in den britischen Regierungskreisen. Was macht man, wenn gleichzeitig Krisen in Europa ausbrechen und in Ostasien? Was verteidigt man? Und man kommt zum Schluss, dass man eben Italien und Afrika zunächst eigentlich nicht davon ausgeht, dass es einen Krieg geben soll. Das wird dann eben 35 schon zum Problem. Und ab dem Moment sind die sich konfrontiert mit drei verschiedenen Krisenherden, also in Ostasien, in Afrika und in Europa. Und das ist eine völlige Überforderung. Chamberlain spielt aber auch in diesen Jahren 32 bis 38 oder 35 eine wichtige Rolle, weil er als Schatzmeister eben auch dafür verantwortlich ist, dass die Aufrüstung noch nicht entschieden erfolgt. Also, dass die Weltwirtschaftskrise versuchen die Briten nicht durch eine verstärkte Aufrüstung zu überwinden, sondern eher durch eine Art Sparpolitik. Und da ist in diesem Moment beginnt Churchill sich davon abzuwenden und sich eben eine dezidiert andere Position einzunehmen. Da war er auch nicht der Einzige. Ihm ist im Nachhinein sehr gut natürlich gelungen, auch als Premierminister, sich als der darzustellen, der früh gewarnt hat und der das seiner Art alleiniger getan hat.
Es gibt ja oft auch in Verbindung mit Chamberlain dieses Argument, dass er das Abkommen von München geschlossen hat, um Zeit zu gewinnen zur Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg. Es war ja absehbar, dass auch dieses Abkommen nicht langfristig, also selbst den vielen Zeitgenossen war das klar, auch dass dieses Abkommen Hitler nicht langfristig aufhalten wird. Wie haben denn Deutschland und die Achsenmächte dann die 11 Monate zwischen München und Kriegsausbruch genutzt? Und lässt sich dieses Argument des Zeitgewinns als Verteidigung Chamberlains überhaupt halten?
Das Argument, das auf Englisch würde man sagen, of the gained year, dass durch München ein Jahr gewonnen wurde, in diesem Jahr hätte Großbritannien angeblich die Aufrüstung noch verstärken können. Das ist einer der größten Mythen über das Münchner Abkommen. Es ist einfach historisch nicht haltbar, diese Behauptung, dass München den Briten irgendwie groß Zeit gegeben hat, um weiter aufzurüsten. Wenn ein Land von dieser Zeit zwischen dem Münchner Abkommen und dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in Europa am 1. September 1939 mit dem Einmarsch deutscher Truppen in Polen, wenn ein Land von dieser Zeit gewonnen hat, dann war es Deutschland, dass die Rüstungsindustrie, dass die Aufrüstung so stark einfach verstärkt, vergrößert, beschleunigt hat in dieser Zeit. Also Großbritannien hatte kein Gained Year. Das Land, das ein Gained Year hatte, um den englischen Begriff nochmal zu benutzen, das war das Dritte Reich Adolf Hitlers, nicht die liberale Demokratie in Großbritannien mit ihrem Weltreich.
Vielleicht als kurze Ergänzung hier noch. Schon zum Vorherein war das ja nicht geplant. Also Chamberlain ist nie nach München geflogen, um ein Jahr zu gewinnen. Also selbst wenn das, und es gibt keinerlei Belege, dass das der Plan gewesen wäre, selbst wenn das der Fall gewesen wäre, hat es ihm im Nachhinein auch nichts genutzt. Aber diese Revisionisten in England, die versucht haben, seinen Ruf wiederherzustellen, auch und zum Teil Churchill zu kritisieren für gewisse Sachen, haben, glaube ich, im Großen und Ganzen eben mit dieser These sicher nicht recht behalten.
Ich möchte auch noch etwas hinzufügen, Jenny und Daniel. Der Chamberlain kommt ja zurück nach der Unterzeichnung des Münchner Abkommens und hält ein Stück Papier in die Kameras am Flughafen Heston. Er hält aber nicht das Münchner Abkommen in die Kameras, sondern was er in die Kamera hält, ist das Exemplar oder ist das deutsch-britische Abkommen, das er an dem Morgen nach der Münchner Konferenz in Hitlers Apartment in München unterschrieben hat. Chamberlain war ganz stolz auf dieses Abkommen mit Hitler. Er dachte, jetzt gibt es auf Dauer einen deutsch-britischen Ausgleich, wenn nicht vielleicht sogar eine deutsch-britische Freundschaft. Das war es eigentlich, worauf Chamberlain so stolz war. Und das war natürlich eine vollkommen eine kapitale Fehleinschätzung, dass er dachte, er könne mit jemandem wie mit Hitler dauerhaft Freundschaft, dauerhaft Frieden schließen.
Wir haben ja jetzt 2026 einen neuen BTI-Report, wonach 74% der Weltbevölkerung unter Autokratien leben, also so viele wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. In Europa ist die Entwicklung strukturell ähnlich, wie in der Zeit 1938, wo wir doch diesen globalen Trend wieder gegen Demokratien haben. Macht ihr euch Sorgen, dass es dann auch wieder historisch parallel Entwicklungen gibt hin zu Krieg, nicht nur an den Rändern von Europa, sondern im Herzen von Europa um Territorium?
Ja, das gibt es durchaus guten Grund, dass man sich hier Sorgen macht. Vor allem eben auch, weil, wenn man sieht, wie das um München herum lief. Man sieht, die Demokratien haben große Probleme, einen in den Krieg einzutreten und lassen sich deswegen auch auf diese Verhandlungen ein. Autokratien, die eben nicht Rücksicht nehmen müssen auf die Meinungen in der Bevölkerung oder weniger zunächst mal. Längerfristig spielt das dann vielleicht bei einem Krieg schon eine Rolle, aber zunächst mal in der eigentlichen Entscheidungsabläufen so gar nicht. Ist es eben schon gegeben, dass sie vielleicht sich dann aggressiver verhalten. Und natürlich, was uns vielleicht auch wichtig ist, was noch nicht angesprochen wurde, aber ich glaube, das Buch zeigt das doch auch gut auf. Es ist eben den Faschisten gelungen, 38 sich auch stark darzustellen, als erfolgreich, als siegreich. Und sie waren das bis zu einem gewissen Grade. München ist ein Erfolg, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Und die Demokratien sind durchaus wehrfähig und wehrhaft, aber es waren ihnen in diesen späten 30er Jahren nicht gelungen, sich auch als das darzustellen. Und das scheint mir auch in letzter Zeit wieder eine Tendenz zu sein. Wir sprechen so viel über die wirtschaftlichen Krisen in Westeuropa, all die Probleme. Aber es ist ja natürlich auch Tatsache, dass in China und Russland vieles nicht gut steht, vielen es nicht gut geht. Und dass es Diktaturen dann besser gelingt, zumindest vorübergehend unter Missachtung der eigenen Bevölkerung, sich eben als erfolgreich darzustellen. Und vor dem muss man, glaube ich, auch einfach warnen, weil die wirklich darauf abzielen, sich ja stark darzustellen. Und das wäre so eine andere Lehre, wo ich wirklich Parallelen zu den 30er Jahren ziehen möchte.
Wir haben, wie du es ja schon richtig angesprochen hast, Jenny, wir sehen zurzeit die größte Krise der liberalen Demokratie, der liberalen Demokratien seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Churchill soll ja angeblich mal gesagt haben, dass die Demokratie die am wenigsten schlechte, wenn man das so sagen kann, Regierungsform sei. Und wenn wir uns ansehen, was Diktaturen mit ihren eigenen Bevölkerungen anstellen, wie Diktaturen wie Russland, wie China systematisch die Menschenrechte missachten, dann ist doch die Demokratie trotz großer Meinungsverschiedenheiten nach wie vor die beste Staatsform, die beste Regierungsform. Und natürlich haben wir jetzt ja zum ersten Mal in Europa seit 1945 einen großflächigen Krieg in der Ukraine. Anderthalb Flugstunden von Berlin entfernt in der Ukraine wütet seit 2022 ein von Russland angefangener brutaler Angriffskrieg. Und unsere Aufgabe ist es, als politisch interessierte Menschen eben zu sehen, wie können wir Frieden erhalten, wie können wir Frieden schaffen, wie können wir dauerhaft eine Weltordnung entwickeln, in der es eben zu solchen Angriffskriegen nicht mehr kommen kann. Und das ist eine Aufgabe, die uns alle betrifft. Demokratie lebt nicht von alleine. Demokratie braucht auch die aktive Unterstützung aller Menschen, die das Privileg haben, wie wir in einem Land mit einem demokratischen Regierungssystem zu leben, sei es in Großbritannien, sei es in Deutschland.
Ich meine, euer Buch macht das ja auch sehr schön deutlich, wie das Zurückweichen in München auch die demokratischen Abwehrkräfte im Inneren geschwächt hat. Und was wir heute sehen, ist, dass außenpolitisch die internationale Ordnung in Frage gestellt wird, Völkerrecht in Frage gestellt wird oder dem Schlagwort Staatsräson auch Menschenrechte teilweise oder Bürgerrechte in Frage gestellt werden. Auch das ist ein interner Erosionsprozess, der dann Rückwirkungen hat auf die Demokratien im Westen, auf die liberalen Demokratien. Und das sehe ich dann doch alles sehr, sehr kritisch. Und das erinnert an ähnliche Vorkommnisse, nicht nur 1938, sondern auch an anderen Stellen in der Geschichte. Jedes Mal, wenn man vor dem mächtigen Autokraten zurückweicht, schwächt man auch die eigenen Überzeugung und dann gibt es auch niemanden mehr, der für diese Überzeugung kämpfen oder sterben würde, weil wenn die politischen Führer, die diese Überzeugung verteidigen sollen, schon davor zurückweichen und sie aufweichen, wer in der Bevölkerung soll dann davon überzeugt sein, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen? Und deswegen vielleicht so meine vorletzte Frage, ist der Umgang mit Trump und Putin und Xi in euren Augen Appeasement und haben gegenwärtige Politiker zu wenig aus der Geschichte gelernt?
Ja, ich denke schon, dass man jetzt gerade bei Putin sehr vorsichtig sein muss. Natürlich jetzt auch die USA als so zuverlässiger Verbündeter weggebrochen ist. Das sind da könnte man schon mehr einfach versuchen, stärkere Position zu beziehen. Auf was ich noch hinweisen möchte, um ein wenig hoffnungsvoller zu enden. Ich meine, Chamberlain hat einen entscheidenden Stimmungsumschwung im September 38 in der britischen Öffentlichkeit, der ab diesem Moment einsetzt, völlig übersehen. Es waren aufgrund dieser Vorgänge in diesem weit entfernten München und der Tschechoslowakei immer mehr Leute wirklich auch angewidert von der Art, wie Hitler mit anderen Ländern, mit anderen Nationen umspringt und eben auch bereit für das ein gewisses Risiko in Kauf zu nehmen. Und Chamberlain selber wollte das nicht und die Leute, die ihn umgaben, waren da sehr zurückhaltend. Aber man kann den Stimmungsumschwung schon in den Monaten vor München setzt er ein und er setzt sich dann eben vor allem in den Monaten danach noch verstärkt fort, so dass eben dann im September 39 ein großer Teil der britischen Öffentlichkeit ziemlich ruhig und entschlossen in diesen Weltkrieg geht, der ja dann über eben diesen Konflikt mit Polen ausbricht, was selber ja auch nicht eine Vorzeigedemokratie war, was eine gewisse Ironie im Grunde genommen ist. Aber diese Vorgänge und diese lange Siegesserie der Faschisten hat dazu geführt, dass gerade in Großbritannien die Stimmung sich gedreht hat. Und auch da von unten auf eigentlich sehr kritische Stimmen entstanden sind und durchaus auch die Bereitschaft, faschistische Tendenzen zu bekämpfen.
Ich meine, es gibt doch vielleicht eine Lehre, die man aus dieser Geschichte des Münchner Abkommens von München 38 ziehen kann. Und natürlich verbieten sich einfache Analogien, denn ja, es gibt doch wirklich komplexe historische Rahmenbedingungen, die sich niemals eins zu eins wiederholen. Aber doch lassen sich durchaus gewisse Lehren aus dieser Geschichte der Münchner Konferenz herauspräparieren. Das heißt doch, dass eine Beschwichtigungspolitik, eine Kompromisspolitik nur dann wirken kann, wenn das Gegenüber überhaupt an einem Kompromiss interessiert ist. Und wenn wir jetzt mit Mächten zu tun haben, die auf imperiale Expansion gepolt sind, wie China, wie Russland, wie die Vereinigten Staaten unter Trump, dass dann zu große Kompromissbereitschaft diese Mächte nur anstachelt, ihre Projekte, ihre Vorhaben noch rücksichtsloser zu verfolgen. Unser Buch kann natürlich nicht beantworten, was diejenigen wie Trump, Putin und Xi wirklich antreibt. Das können wir als Historiker nicht beantworten. Als Historiker sind wir ja sozusagen rückwärtsgewandte Propheten, wie es der deutsche Philosoph Friedrich Schlegel einmal dargestellt hat. Wir können als Historiker nicht die Zukunft vorhersagen. Wir können nicht in eine Kristallkugel gucken, wie eine Wahrsagerin oder wie ein Wahrsager. Aber wir können durchaus sagen, dass es gewisse Parallelen zwischen heute und der Vergangenheit gibt und dass historisches Wissen, dass ein Wissen um die Dynamiken von aggressiven imperialen Mächten und wie man mit ihnen umgeht, wie liberale Demokratien mit ihnen umgegangen sind, dass wir daraus durchaus Lehren ziehen können für die heutige Zeit.
Na, wie ist das Zitat, Geschichte wiederholt sich erst als Tragödie und dann als Farce?
Das soll Mark Twain gesagt haben, liebe Jenny, das soll er gesagt haben, aber es gibt keinen Beleg dafür. Geschichte wiederholt sich natürlich nicht eins zu eins, aber je mehr Leute sich mit unserem Buch befassen, vielleicht werden dann diese Leute auch besser verstehen, worum es jetzt geht. Es geht nämlich darum, wie sich liberale Demokratien gegenüber imperial gepolten aggressiven Mächten aufstellen müssen. Wie können wir eine friedliche Weltordnung aufrechterhalten? Das passiert nicht automatisch, da muss man was dafür tun.
Ja, da muss man vor allem Rückgrat haben. Ich wünschte, viele Politiker der liberalen Demokratien hätten mehr Rückgrat und würden auch entsprechende Forderungen stellen für die Leute, denen ja am Erhalt der liberalen Demokratie besonders gelegen wäre, wie zum Beispiel den Unternehmerinnen und Unternehmern der verschiedenen westlichen Länder. Aber die werden zum Erhalt der liberalen Demokratie am wenigsten herangezogen. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Habt ihr denn noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Nee, also ich muss ehrlich sagen, was jetzt Christian gesagt hat, klingt schon fast nach einem Abschlusswort. Also das waren wir uns auch beim Schreiben eigentlich einig, dass genau in diese Richtung gehen soll. Also nicht eine einzelne Lehre für die Gegenwart, aber eben auch zeigen, was das alles, wie das interpretiert werden muss oder kann. Und vor allem eben auch, dass der Einzelne dann selber Entscheidungen treffen wird. Also das können wir ihnen nicht abnehmen. Wie man jetzt Trump oder Putin beurteilt, bleibt dann den Einzelnen überlassen. Nur diese Entscheidungen haben längerfristig große Auswirkungen. Und die Leute, die in München auf der falschen Seite standen, haben sich von diesen Entscheidungen in der Regel eben nicht mehr erholt. Politisch zumindest nicht mehr, waren sie nicht mehr salonfähig.
Okay, dann herzlichen Dank, dass ihr euch beide Zeit genommen habt. War mir eine Freude, war mir vor allem ein Genuss, das Buch zu lesen. Herzlichen Dank dafür und ich hoffe, irgendwann mal wieder euch beide zusammen oder einzeln zu anderen Werken hier begrüßen zu können. Hat mir Spaß gemacht. Herzlichen,
Vielen
herzlichen Dank.
Dank,
Ich
Jenny. Vielen
tschüss,
Dank.
tschüss. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Mein heutiger Gast ist jemand, der Transparenz nicht nur predigt, sondern dafür auch vor Gericht zieht. Arne Semsrott ist Politikwissenschaftler, Journalist und Aktivist aus Berlin. Er leitet Frag den Staat, das wohl bekannteste Informationsfreiheitsportal Deutschlands, mit dem er unter anderem die Veröffentlichung der NSU-Akten durchgesetzt hat. Er hat den Freiheitsfonds gegründet, der Menschen aus dem Gefängnis befreit, die sonst dort wegen Schwarzfahrens sitzen. Und er ist zweifacher Träger des Otto-Brenner-Preises für kritischen Journalismus. Sein erstes Buch Machtübernahme wurde 2024 ein Spiegel-Bestseller. Darin beschrieb er als Szenario, was passiert, wenn Rechtsextremisten regieren. Heute, ein gutes Jahr später, stellt er fest, vieles davon ist bereits Realität und das ganz ohne AfD an der Macht. Sein neues Buch heißt Gegenmacht, die Zivilgesellschaft schlägt zurück. Es ist kein Buch der Ohnmacht, sondern eine Anleitung zur demokratischen Offensive. Die zentrale These, wir haben alle Werkzeuge, die wir brauchen, wir müssen sie nur endlich nutzen. Also freue ich mich recht herzlich, Arne heute hier begrüßen zu dürfen. Und natürlich habe ich beide seiner Bücher da. Das letzte,
Yeah.
Machtübernahme, und das neue Gegenmacht.
Sieht auch nebeneinander ganz gut aus,
Sieht
oder?
nebeneinander sehr gut aus. Also
Ja.
der Kontrast ist erheblich. Erst rot mit weißer Schrift und jetzt weiß mit roter Schrift. Und der Vogel unterscheidet sich auch ganz stark. Ich muss zugeben,
Ja.
ich habe mich kaum getraut, dich anzufragen, als das erste Buch erschien. Und diesmal habe ich mir gedacht, nur so zur Transparenz, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe mir beide Bücher selbst gekauft. Nicht, dass der Verlag sie sicherlich nicht zur Verfügung gestellt hätte, aber damit ihr Bescheid wisst. Und diesmal habe ich gedacht, ach, versuch's es mal. Und du hast gleich ja gesagt. Also freue ich mich recht herzlich. Übrigens natürlich erschienen im Drömer Verlag und auf alle Fälle Gegenmacht für 22 Euro in analoger Form zu erstehen. Willst du noch was zu dir ergänzen?
Nö, danke
Nö.
für die Einladung.
Bitte, bitte. Ich muss zugeben, bei dem Vornamen Arne habe ich mittlerweile schon Komplexe, weil wir einen gewissen Bürgermeister Arne Raue hier hatten, der jetzt im Bundestag sitzt für die AfD. Und
Das
bei
tut
dem
mir
Vornamen
leid.
kriege ich le leichte. Ugh. Nichts gegen
Kann ich
dich.
nichts für.
Da kannst du ja nichts dafür. Aber er hat den Vornamen sozusagen für mich hier in der Gegend versaut.
Okay, dann versuchen wir jetzt, dann haben wir jetzt eine Stunde, um das zu überspielen, diese
Genau,
Assoziation.
genau. Wir haben eine Stunde Zeit, um den Vornamen Arne wieder reinzuwaschen. Und um ehrlich zu sein, ist es ja ein bisschen Gegenmacht, das Buch der Stunde, denn noch bevor es öffentlich erschien, also veröffentlicht wurde, gab es einen kleinen Fall in Magdeburg, der zeigt, wie relevant dein Buch ist und all das, was du auch in Gegenmacht aufgeschrieben hast und der Zivilgesellschaft sozusagen empfohlen hast. Beschreib doch mal, was da genau passiert ist für meine Hörerinnen und Hörer und wie du die ganze Sache siehst und wie gut es zu deinem Buch passt.
Ja, also ich bin gerade viel mit meinem vorigen, aber jetzt bald auch mit dem neuen Buch unterwegs in Sachsen-Anhalt. Und ich war im Januar unter anderem in Magdeburg, Halle und in Wittenberg. Und das hat die AfD mitbekommen. Und in Magdeburg, wo ich in der alten Bude im Hott gespielt habe, richtig schöner Kulturort, war wirklich voll, war ein toller Abend. Danach gab es direkt eine kleine Anfrage von der AfD im Stadtrat. Und das kennen wir ja als Strategie der Extremrechten schon aus sehr vielen Kontexten. Die markieren Leute, die ihnen nicht gefallen, die versuchen einzelne Organisationen irgendwie so zu markieren, dass die in Zukunft keine finanziellen Mittel mehr bekommen. Und die wollen vor allem einschüchtern. Deswegen passiert das auf kommunaler, auf Landes-, auf Bundesebene. Diese Angriffe auf Demokratie leben, die gehen ja auch maßgeblich auf so eine Strategie zurück. Und hier war sie erfolgreich. Das hat man sehr schnell gesehen, weil die Magdeburger Stadtverwaltung zwar diese Anfrage, ich würde sagen, fast vorbildlich beantwortet hat, aber dann mal nachgeschaut hat und gesehen hat, ach so, im Juni kommt der Semsrott wieder, und zwar in die Stadtbibliothek. Dann gibt es wahrscheinlich wieder Stress mit der AfD. Das ersparen wir uns lieber. Lass doch mal schauen, ob wir das nicht irgendwie verlegen und absagen können. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich dann eine Absage bekommen habe. Also erst gab es eine Zusage für diese Lesung, die war schon geplant für den 5. Juni, und diese Zusage, die wurde dann zurückgezogen. Und was das bei mir gemacht hat, ist ja so ein verwundertes Kopfschütteln, weil das ja wirklich Thema des Buchs ist. Also es passt wirklich wahnsinnig gut dazu. Und ich habe das dann öffentlich gemacht, übrigens auch gegen den Rat von einigen Leuten so in meinem Umfeld, die gesagt haben, naja, wenn du das jetzt öffentlich machst, dann spielt das doch der AfD wieder nur in die Hände, dann nutzen die das für eine Kampagne. Und auch das ist ja letztlich dann so ein bisschen Teil der Frage, wie geht man grundsätzlich vor als Zivilgesellschaft. Was hier jetzt passiert ist, und das entspricht auch tatsächlich so ganz vielen Thesen in meinem Buch, ist, es gab einen öffentlichen Aufschrei, es gab sehr viel Medienberichterstattung dazu. Und das hat dazu geführt, dass die Oberbürgermeisterin sehr schnell eingelenkt ist, mich eingeladen hat zu einem Gespräch, sich dann entschuldigt hat und mich gefragt hat, ob ich nicht doch in die Stadtbibliothek kommen will.
Das jetzt dazu führt, dass es zwei Lesungen gibt. Also einmal die, die wir dann als Ersatzlesung gemacht haben und am nächsten Morgen dann in der Stadtbibliothek. Und ich glaube, darüber hinaus gibt es tatsächlich ganz viel, was man von diesem Fall lernen kann. Und ja, das ist quasi Gegenmacht 1:1. Und tatsächlich so ein öffentlicher Aufschrei und diese Gegenmacht, die Öffentlichkeit, das bringt was. Das zeigt das ja schon ganz gut.
Da komme ich gleich drauf zurück. Ich lese mal kurz aus deinem Buch vor, der erste Satz gleich. Wir haben verloren. Das haut ein wenig einen gleich mal um, wenn man so mit dem Buch anfangen will. Für gewöhnlich ist die Einleitung oder das Vorwort so ein seichtes Eintauchen in die Thematik des Buches. Hast du den Satz mit Absicht gewählt, dass man erstmal also man ist ja als Leser schon innerlich darauf eingestellt, sich erstmal seicht dem Thema zu nähern. Und meine ganze innere Einstellung wurde erstmal völlig aus der Bahn geworfen, um ehrlich zu sein. War das Absicht vom Autor?
Ja, weil ich nicht den Ansatz habe, dass ich irgendwie ein positives Buch schreiben will, den ich Leuten verkaufe, dass alles viel besser wäre, als es ist. Und ich glaube, eine Form von Optimismus zu verbreiten, wo sie aus meiner Sicht ganz einfach nicht angemessen ist, das wäre total falsch. Und ich glaube, dass sich sehr, sehr viele Menschen tatsächlich einig sind, dass wir in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen in den letzten Jahren eine ganze Menge verloren haben. Also sei es überhaupt ein Optimismus oder eine Hoffnung, sei es aber auch ein Gefühl, dass sowas wie Frieden selbstverständlich ist oder dass das Klima halbwegs stabil ist oder auch, dass die Demokratie so bleibt und auch unsere Kinder die noch so haben. Und diese Sicherheiten, die sind eben alle verloren. Und das heißt aber nicht, dass wir verlieren gerade. Und das ist der große Unterschied. Und darum geht es dann in diesem Buch.
Mal abgesehen von dem Buch, das schreibst du ja im Prinzip auch gleich am Anfang. Wir kriegen AfD-Politik, ohne dass die AfD an der Macht ist. Und ein bisschen diese Magdeburger Episode zeigt mir auch, es wird permanent versucht, Stress zu vermeiden. Du hast das Wort gerade benutzt, von der Verwaltung wird versucht, Stress zu vermeiden. Deine Umgebung hat dir empfohlen, Stress mit der AfD zu vermeiden. Und das scheint mir so generell seit der Gründung der AfD die Herangehensweise an diese rechtsextreme Partei zu sein. Bloß den Konflikt vermeiden, bloß den Stress vermeiden, auf sie zugehen mit der Behauptung, na ja, wir wollen die Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen. Und das ist ja halt das, was die Mehrheit will. Und das scheint mir so grundsätzlich schon in den ersten Jahren bei mir die Erkenntnis durchgerungen zu sein, dass das nicht die Art und Weise ist, wie man die AfD wieder klein kriegt. Deswegen bin ich ganz froh, dass du den Stress bzw. den Konflikt dann eingegangen bist, weil das scheint die einzige Art und Weise zu sein, mit der AfD auch dann, naja, umgehen zu können. Also
Ja,
permanent zu kuschen scheint keine gute Variante zu sein.
davon bin ich tatsächlich auch überzeugt. Und ich glaube tatsächlich bei diesem Magdeburger Beispiel ist es auch sehr markant. Das waren ja keine AfD-Leute in der Verwaltung, die gesagt hätten, den wollen wir hier nicht haben, sondern die Person, die wahrscheinlich dafür verantwortlich war, die hat ein grünes Parteibuch. Also da ging es wirklich darum, quasi in vorauseilendem Gehorsam etwas zu machen, damit die Rechtsaußen nicht zu laut sind. Und die Konsequenz kann eben nur sein, dann Stress zu machen von der anderen Seite. So. Also man kann nett im Hinterzimmer reden, aber das führt halt nicht dazu, dass die Mitte oder die Leute, die sich als Mitte begreifen, dann auch wirklich ja, genug irgendwie in eine andere Richtung gezogen werden, sondern so ein langsames Mitgehen nach rechtsaußen führt halt einfach unweigerlich dazu, dass rechtsaußen gewinnt. Und deswegen braucht es eben einen Referenzpunkt jenseits der AfD und zwar auf der anderen Seite. Und darum geht's. Und das ist, glaube ich, die Erfahrung, die sehr viele zivilgesellschaftliche Bewegungen überall machen. Wenn man tatsächlich produktive Konflikte findet, also Konfliktlinien, anhand derer man sich streiten kann, dann ist ganz häufig auch die AfD komplett außen vor. Also das haben wir jetzt auch in diesem Magdeburger Fall gesehen. Da haben sich dann die demokratischen Parteien darüber gestritten. Da gab es eine große Aufmerksamkeit. Niemand hat die AfD gefragt, was die davon halten. Also die waren komplett außen vor, weil es einen Streit um Meinungsfreiheit und öffentlichen Raum gab zwischen allen anderen. Und das sehen wir in sehr vielen Bereichen. Das kann man dann übertragen auf Fragen von Gesundheit, Krankenhauspflege, da können wir über Soziales, Verkehr sprechen. Also ganz viele Mieten, Wohnen, ja, ganz viele Themen, die für Leute eigentlich wichtig sind. Wenn man die in den Mittelpunkt rückt und da die Konflikte benennt, dann ist man auf einmal in einer ganz anderen Dynamik.
Ich muss ja immer daran denken, dass auch vor Aufkommen der AfD immer diese Sonntagsreden gehalten werden, wie, na, wir haben eine wehrhafte Demokratie und die kann sich schon verteidigen. Und dann sehe ich aber, wie wir seit 13 Jahren jetzt, gefühlt ist es fast so, als wäre die AfD schon länger da, aber okay. Seit 13 Jahren mit der AfD hier rumkranken. Und alle immer von der wehrhaften Demokratie sprechen. Aber dieses Einknicken, dieser vorauseilende Gehorsam, dieses Vermeiden dieser Konflikte scheint mir schon ein großer Teil des Problems zu sein. Also, wir haben gar keine wehrhafte Demokratie. Was wir eigentlich brauchen, ist eine militante Demokratie, die tatsächlich auch nicht zwangsweise gewaltsam, aber definitiv in Auseinandersetzung und Konflikt geht, um sich zu verteidigen. Und mir scheint es ein bisschen so, als ob die besonders extreme Rechte und auch mittlerweile die zunehmend konservativen Rechten darauf abzielen, dass man den Konflikt vermeidet. Und zwar unter der Vorausnahme, dass große Teile der Bevölkerung einen Konflikt nicht wollen. Während gleichzeitig die AfD mittlerweile bei 28, 29% in Umfragen steht, mit permanenten Konflikten, Empörungen. Und das ist halt so frustrierend, sag ich mal so.
Ja, total. Also militante Demokratie ist ja auch die viel treffendere Übersetzung. Also du beziehst dich ja auf ein Konzept dabei, was ja im englischen Original Militant Democracy heißt. Also glaube ich auch, dass das eigentlich als Übersetzung viel besser passt. Und da wird dann der Konflikt auch viel deutlicher. Ja, und die anderen Konflikte, die halt dabei hinten runterfallen, die sind halt sehr offensichtlich. Das sind halt vor allem Konflikte von unten gegen oben. Also es sind Konflikte der Verteilung und der Gerechtigkeit in sehr vielen Bereichen. Und die anzusprechen und die klarzumachen in verschiedenen Kontexten, die sind auch super produktiv. Also es gibt ja tatsächlich ein enormes Potenzial für so eine demokratische Wende, wenn wir uns zum Beispiel Zustimmungswerte für eine Vermögensteuer anschauen, für erhöhte Einkommensteuer, für höhere Einkommen. All sowas ist ja da. Da reinzugehen und dann auch diese Impulse, die es aus der Zivilgesellschaft gibt, zu übersetzen in tatsächliche Politik, das ist ein Riesenschatz, den wir da eigentlich noch ungeöffnet vor uns haben.
In Machtübernahme, also dem Vorgängerbuch, hast du ja das Szenario entworfen, wie die Rechten sozusagen die Macht übernehmen und was dann kommt. Jetzt haben wir ein Jahr Friedrich Merz. Ist das jetzt, würdest du sagen, schon das Worst-Case-Szenario eingetreten, ohne dass die AfD direkt auf der Regierungsbank sitzt? Oder kann es noch schlimmer werden?
Also schlimmer kann es immer werden. Das ist die gute Nachricht. Das ist die optimistische Nachricht. Es kann immer schlimmer werden. Es kann. Naja, das alte Buch beginnt ja tatsächlich mit so 50 Seiten Szenario von so einer antidemokratischen Machtübernahme. Und ich finde es wirklich erschreckend, wie viel davon jetzt schon eingetreten ist, ohne dass die AfD an der Regierung ist. Also beispielsweise hätte ich gedacht, oder es steht im vorigen Buch drin, das Erste, was ein AfD-Innenminister macht, ist nach Afghanistan abschieben zu lassen, zum Terrorregime der Taliban. Und das haben wir ja jetzt nicht nur unter Schwarz-Rot gesehen, sondern davor schon von der Ampelregierung. So. Und das sehen wir in sehr vielen Bereichen. Ganz viele Teile dieses Szenarios sind schon passiert.
Ich finde es übrigens als Frau auch ganz geil, dass die Taliban jetzt wieder eine diplomatische Vertretung in Deutschland haben dürfen.
Ja,
Bin ich sehr, sehr sicher.
mit sogenannten technischen Kontakten, ja. Als ob das irgendwie was anderes wäre als einfach Kontakte von Diplomaten mit denen. Aber hey, wir nennen es technische Kontakte und dann geht das auf einmal. Und das ist natürlich noch umso gefährlicher, weil eine AfD, die das angefangen hätte, glaube ich, deutlich mehr Widerstand aus der Gesamtgesellschaft bekommen hätte für so einen Plan, als es eine Union und eine SPD bekommt, weil das dann aus so einer selbsternannten Mitte heraus passiert und dann die Widerstände deutlich, deutlich diffuser sind. Und das zeigt eben die große Gefahr in diesem Bereich. Und glaube ich, als Hinweis dann sehr klar, dass das, was es an Kraft und an Widerstand in diesem Bereich gibt, vor allem eben in der Zivilgesellschaft zu finden ist.
Ein anderes Szenario, was du sowohl in Machtübernahme beschreibst als auch in Gegenmacht ansprichst, ist ja der Angriff auf die Zivilgesellschaft an sich. Und da lese ich mal kurz vor, weil da gibt es auch einen kleinen Skandal. Als im Februar 2025 die Neuigkeit die Runde machte, dass die Unionsfraktion missliebigen Nichtregierungsorganisationen an den Kragen wollte, entfacht das bei uns in Frag den Staat-Team große Hektik. Kurz vor der Bundestagswahl wollen CDU und CSU mit 551 Fragen an die Bundesregierung herausfinden, ob Organisationen wie Omas gegen Rechts den Staat unterwandert hatten. Bei Frag den Staat riefen wir deswegen sofort eine Krisensitzung ein. Wir mussten schnell beraten, wie konnte es dazu kommen, dass wir nicht auf der NGO-Liste der Union gelandet waren. Was hatten wir falsch gemacht, sodass wir nicht ins Visier der radikalen Konservativen gelangt waren? Konnten wir die Union noch bitten, nachträglich die Anfrage aufgenommen zu werden? Also, wie kommt ihr dazu, nicht auf dieser Liste zu landen? Haben sie euch einfach vergessen? Wart ihr in den Monaten zuvor zu lieb?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein großes Problem und die Strategie und also auch ein großes Ziel für uns für die nächsten Jahre ist, dass wenn es sowas wieder gibt, wir da auf jeden Fall drauf sein müssen. Also nicht beachtet zu werden bei sowas und offensichtlich als nicht wirkungsvoll genug eingeschätzt zu werden, das ist ein Problem. Denn, und ich finde diesen Abschnitt, der ist natürlich witzig formuliert, aber ich meine das schon auch wirklich so, weil ich finde, auf dieser Liste zu sein, angegriffen zu werden, das ist erstmal eine Auszeichnung. Das bedeutet erstmal, die haben offensichtlich Angst. So, offensichtlich gibt es da zivilgesellschaftliche Gruppen, die machen eine so wirksame Arbeit, dass denen dann der Stift geht. Und das ist erstmal ein Zeichen dafür, dass es so eine Gegenmacht gibt und eigentlich ein ganz guter Ausgangspunkt, um weiter Arbeit zu machen.
Gute Nachrichten an der Stelle für dich natürlich und das ganze Team von Frag den Staat. Ihr seid trotzdem im Visier gerade der autoritären Rechten in der Union, denn die haben sich zum Ziel genommen, auch Informationsfreiheitsgesetze einzuschränken bzw. abzuschaffen. Philipp Amthor hat ja da einen sehr guten Posten erlangt, um genau sowas dann auch umzusetzen. Bist du überrascht davon, dass diese autoritäre Wende von der Union kommt oder ist das doch nicht so überraschend?
Ich bin nicht im Grundsatz davon überrascht, ich bin aber tatsächlich schon überrascht von der Geschwindigkeit. Das hätte ich nicht gedacht und da gibt es natürlich dann auch ein Zusammenspiel zum Beispiel mit der Rechtsverschiebung in den USA und mit dann Tech-Milliardären, so einem Elon Musk, der Twitter übernommen hat und mit Doge und anderen Programmen in den USA einen radikalen Abbau von Staatlichkeit betrieben hat. Das alles hat natürlich auch eine Wirkung auf Deutschland gehabt. Und wie schnell der radikalisierte rechte Teil der Union dann Richtung AfD abdriftet und wie wirksam die dann ihr Programm auch vorantreiben, das hat mich tatsächlich überrascht. Also nicht, dass es passiert, aber wie schnell, das hätte ich so nicht gedacht. Da war ich möglicherweise auch einfach ein bisschen naiv.
Machtübernahme warnt ja vor der AfD. Gegenmacht reagiert praktisch jetzt auf die letzte kleine große Koalition, die wir wahrscheinlich in Deutschland in absehbarer Zeit sehen werden. Hast du dich mit dem falschen Feind beschäftigt?
Ich glaube schon, dass der Impuls damals der richtige war. Und das sehe ich schon auch an den Reaktionen auf Machtübernahme. Das hat insbesondere im Verwaltungsapparat, glaube ich, einen großen Eindruck hinterlassen. Also es ist immer noch so, dass sich viele Beamte bei mir melden, auch aus Bundesministerien, die sagen, sie bereiten sich gerade darauf vor, was sie machen können in so einem Fall, in dem die extreme Rechte ihr Ministerium übernimmt. Und dass da widerständige Strukturen entstehen. Und auch bei Leuten, die jetzt eigentlich nicht zum revolutionären Umsturz neigen, dann tatsächlich so eine gewisse Widerständigkeit erwacht. Ich glaube, dafür ist das ein super Werkzeugkasten. Und das Buch ist vor 2 Jahren rausgekommen. Das war schon auch eine Situation, wo mir beim Schreiben häufig gesagt wurde, ja, ist ein bisschen alarmistisch, was du da sagst. Und ich glaube, da tatsächlich die damals dann für viele neuen Probleme auf die Tagesordnung zu setzen, das war total richtig. Aber jetzt dabei zu bleiben, nur den Status quo zu verteidigen gegen eine weitere Rechtsverschiebung, das glaube ich, wäre jetzt nicht mehr der richtige Impuls, allein dabei zu bleiben. Ich glaube, es braucht das weiterhin. Es braucht antifaschistische Arbeit natürlich ganz viel, ja, darunter Recherche, aber auch Handfestes. Aber wenn es darum geht, langfristig zu mobilisieren und langfristig dafür zu sorgen, dass es auch wieder in eine Richtung geht, reicht Verteidigung eben nicht, sondern dann braucht es eine Offensive. Und das bedeutet, glaube ich, dass man eben andere Themen setzen muss, viel offensiver in eine andere Richtung gehen muss. Und das ist der Impuls, den ich hoffe, zumindest ein bisschen mit anzuschieben mit diesem neuen Buch.
Wenn du dir solche Fälle wie zum Beispiel Ungarn anguckst, die jetzt nach 16 Jahren Orbán einigermaßen versuchen, aus der Situation rauszukommen. Viel davon, gegen Orbán vorzugehen, war natürlich auch Engagement der Zivilgesellschaft. Problem hier ist jetzt, 16 Jahre haben ziemlich viel kaputt gemacht. Es gibt praktisch keine linke Opposition in Ungarn in irgendeiner Art und Weise. Der neue Kandidat ist im Prinzip ein bisschen weniger rechts als Orbán, ja, und hat gesagt, also mit mir kriegt ihr konservative rechte Politik, nur ohne die ganze Korruption und ohne den absoluten Gehorsam gegenüber Putin. Im Prinzip ist es aber weiterhin rechte Politik. Gibt es irgendwas, was du da für Deutschland, auch für die Gegenmacht, für die Gegenoffensive gegen die rechten Autoritären lernen kannst oder empfehlen kannst, auch für die Zivilgesellschaft, bevor es
Naja,
so weit
also
kommt?
erstmal würde ich sagen, ich war mega überrascht, dass es geklappt hat. Ich hätte nicht gedacht, dass Orbán von der Macht wegkommt, außerhalb eines natürlichen Todes, ehrlich gesagt. Insofern habe ich mich schon sehr gefreut darüber. Und es ist tatsächlich ein Wahnsinnsverdienst der Zivilgesellschaft, wo auch richtig viele Leute über den eigenen Schatten gesprungen sind, und zwar sehr weit über den eigenen Schatten, um sich hinter Modjor zu vereinen, damit es wenigstens möglich ist, dass Orbán weggeht. Also davor habe ich einen enormen Respekt. Das ist eine enorme zivilgesellschaftliche Kampagne. Aber du hast total recht, da ist so viel kaputt gegangen. Das ist jetzt keine gute Nachricht per se, und es ist vor allem, glaube ich, auch ein guter Hinweis, einfach mal die AfD sich entzaubern lassen oder zu sagen, ach, sollen die doch kurz regieren, danach kann man es immer noch zurückholen. Das geht halt nur auf Kosten von enorm vielen Menschen, die darunter leiden. Das geht nur auf dem Rücken von denjenigen, die davon betroffen sind. Und deswegen muss man alles dafür tun, dass es gar nicht erst dazu kommt. Und gleichzeitig ist es nie zu spät, selbst wenn es zu spät ist. So, das ist so ein bisschen die Dualität auf eine Art, die dahinter steht. Was jetzt in Ungarn die Hoffnung ist, glaube ich, ist, dass sich jetzt dadurch, dass es eine gewisse Form der Rechtsstaatlichkeit hoffentlich gibt, die dann wieder entsteht, es dann eben auch neue progressive Räume wieder gibt, die dann bespielt werden können und dann mittelfristig dann auch wieder andere Akteure in der Öffentlichkeit mehr Einfluss bekommen. Aber ganz grundsätzlich glaube ich schon, dass ganz viel von den Prozessen der autoritären Wende, aber auch dessen, dass sie dann besiegt werden kann, zumindest ein Stück weit, schon ein Fingerzeig ist auch für Deutschland.
Ich würde gerne nochmal auf den Angriff auf die Zivilgesellschaft zurückkommen. Hast du denn Kontakt mit konservativen Politikern, die unter anderem auch diese Anfrage gestellt haben? Wie sehen die das denn? Waren die beleidigt, weil es Demonstrationen vor der CDU-Parteizentrale gab, wegen ihrer Kooperation mit der AfD? Oder also was genau denken sie sich dabei, die Zivilgesellschaft anzugreifen?
Also diejenigen, die dahinter stehen, ich habe jetzt nur Gerüchte gehört, ich bin mir nicht sicher, ob die das sind, aber das sind dann auch welche, die auf meine Anfragen nicht mehr reagieren. Ich versuche ja auch mit Unionspolitikern im Austausch zu sein, und da hat sich schon was gedreht. Bei denen, wo ich früher Absagen bekommen habe, bekomme ich jetzt gar keine Antwort mehr. Das ist schon noch mal eine Radikalisierung, bei denen dann Beteiligte meinen, irgendeinen Austausch ja, brauchen sie nicht, wollen sie nicht. Die haben so ganz andere Ziele. Das heißt, ich bekomme da auch nicht mehr aus erster Hand Hinweise darauf, was die denn eigentlich bewegt, sondern da ist dann das Nicht-Antworten schon die Botschaft. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Union wirklich wahnsinnig zerrissen ist. Also nicht nur regional mit den unterschiedlichen Landesverbänden, sondern in jedem Landesverband. Teilweise sehen wir das in Mecklenburg-Vorpommern ja auf kommunaler Ebene. Da gibt es dann ganz oft schon zwei Fraktionen in den Kommunalvertretungen, weil die Union sich so zerrissen hat um die Frage, ob sie jetzt mit Rechtsaußen gemeinsame Sachen machen oder nicht. Und das steht uns, glaube ich, an vielen Orten bevor, weil es da sehr unterschiedliche Generationen und sehr unterschiedliche Herangehensweisen an Politik gibt. Und dieser Streit einfach komplett brennt in dieser Partei.
An der Stelle schiebe ich mal kurz ein, dass es heute erst die Veröffentlichung einer Umfrage gab, wie Menschen denn wählen würden, wenn die CDU, CSU ankündigt, bei einer Bundestagswahl mit der AfD danach zu koalieren oder zusammenzuarbeiten. Stellt sich raus, sie würde nur 4,5% verlieren, würde um die 17, 18% landen, was in meinen Augen für die Union natürlich eine absolute Katastrophe wäre. Aber auf Bundesebene für eine 45,5% Koalition locker reichen würde. Nur dann würde die AfD halt den Kanzler oder die Kanzlerin stellen. Also ich habe da so schon Kommentare gelesen, man müsste sich darauf einstellen, dass die Union halt dann in Zukunft angibt, mit der AfD auch kooperieren zu wollen oder koalieren zu wollen. Nur das sind so Leute aus dem deutschen, also aus dem europäischen Ausland, also aus Großbritannien. Und ich würde sagen, schon die 4,5% Verlust, die Tatsache, dass man hinter der AfD landet, könnte sich die Partei nicht leisten. Sie würde total auseinanderbrechen. Selbst die Wahlergebnisse geben nicht wieder, was das intern für die Mitgliedschaft bedeuten würde. Die ganzen Landesverbände würden entweder aus der Partei austreten oder so einen dermaßen Mitgliederschwund erleben, dass es wirklich die Landesverbände zerreißen würde. Mal abgesehen davon, was die CSU tun würde, die das gar nicht mittragen könnte.
Ja,
Also
und ich meine, die Mitgliedschaft der Union hat eh ein riesiges Problem. Das ist meine Lieblingsstatistik. Die CDU hat mehr Mitglieder über 80 als unter 40. Also da gibt es sowieso ein enormes Zukunftsproblem, das diese Partei hat. Und das würde natürlich dadurch noch deutlich forciert werden.
ich glaube, dass die Union, was die unter 40-Jährigen angeht, hauptsächlich männlich und radikal ist. Also eher auf der Seite der AfD. Aber das ist halt keine Zukunftspartei. Ja. Also wenn du dermaßen eingestellt bist, dann bleibst du nicht in der Union. Dann suchst du ja gleich den Weg zur AfD.
Naja, das zeigen ja die internationalen Vergleiche sehr gut. Die christdemokratischen Schwesterparteien sind in vielen europäischen Ländern schon verschwunden, eben durch einen solchen Rechtskurs. Also die Republika in Frankreich, über die niemand mehr spricht, weil die von rechts außen gefressen wurden. In Italien das Gleiche, da gibt es keine richtige christdemokratische Partei mehr. Naja,
Hier
ja, da
oben
steht's.
steht Mitte rechts.
Ja, genau, stimmt.
Thomas Biebricher, jedes Mal, wenn
Da
es um die
ist
Union
super viel
geht
drin,
und die
ne?
AfD, muss ich das empfehlen.
Ja, genau. In Spanien ähnliches, ne? Also es gibt diese Prozesse, genau, und in dem Buch wird das auch sehr gut beschrieben. Ja.
Ja, Thomas Biebricher hat damals die Deutschland reichlich weit außen vor gelassen, aber der Prozess ist immer der gleiche. Und die Tatsache, dass die Union irgendwie die Realität verweigern will, ist schon interessant. Wie siehst du das? Warum greifen autoritäre Rechte, egal ob bei der AfD, wo sie ja schon im Prinzip rechtsextrem sind, und bei der Union Zivilgesellschaft an? Warum wollen sie ihnen Mittel entziehen? Oder geht es eher darum, Mittel umzuverteilen auf eine andere Zivilgesellschaft?
Es ist beides. Also ich glaube, zum einen versteht der radikalisierte Teil der Union und die AfD natürlich, dass die Zivilgesellschaft wirklich essentiell ist für eine liberale Demokratie, für eine pluralistische Demokratie. Das ist die Lebensader, meinetwegen auch der wehrhaften Demokratie, wenn man das als Konzept irgendwie übernehmen will. Es geht nichts ohne die Zivilgesellschaft. Da ist das Leben drin. Und wenn man zivilgesellschaftliche Strukturen zerstört, wenn man zum Beispiel den einen demokratischen Kern, den es in einem Dorf gibt, der immer über Demokratieleben finanziert wurde, oder durch kommunale Mittel oder so, wenn man den austrocknet, dann zerstört man Begegnungsorte, dann zerstört man Orte, in denen über neue Möglichkeiten nachgedacht wird. Da zerstört man Orte der Solidarität und eben natürlich auch Orte des Widerstands gegen autoritäre Bestrebungen. Das heißt, das zu zerstören, das ist wirklich ganz elementar für eine autoritäre Politik. Und gleichzeitig geht es aber natürlich auch darum, das zu ersetzen durch dann die eigenen Leute, so ein gewisses Mittel an Korruption und ja auch autoritärer Formen der Organisierung steckt ja dem vielen drin. Und da gibt es ein super Beispiel jetzt in Berlin, eine aktuelle Fördermittelaffäre. Das ist die Fördermittelaffäre um den Kampf gegen Antisemitismus und einen Fonds, der eigentlich dem Kampf gegen Antisemitismus zukommen sollte. Und da hat die CDU unter ihrer Kultursenatorin, dem vorigen Kultursenator, durchgesetzt, dass viele etablierte Organisationen, die seit Jahrzehnten wirklich bewundernswerte Arbeit in diesem Bereich machen, mit innovativen Konzepten, mit einem enormen Engagement an der Grenze zum Burnout, wie wir das kennen von vielen dieser Initiativen, die nicht mehr weiter gefördert werden oder deutlich unter Druck geraten und stattdessen Gelder verteilt werden an ja, letztlich ihre eigenen Leute. Also dann sowas wie das Berliner Zehrer-Institut, das super wenig zu dem Thema vorher gearbeitet hat, wo aber die Spitzenleute gute Verbindungen zur Berliner CDU haben. Die haben 400.000 Euro bekommen und deren Chefin zum Beispiel hat vorher auf Twitter, auf X, George Soros einen Parasiten genannt. Ja? Also so ein typisches antisemitisches Dog-Whistle und die bekommt dann Geld von der CDU. Und das sind eben die eigenen Leute und das ist so eine Form der Umverteilung dann in der Förderung. All das ist auch sehr wahrscheinlich rechtswidrig geschehen. Deswegen musste die Kultursenatorin vor kurzem auch deswegen zurücktreten. Da hat in dem Fall tatsächlich die Verwaltung sich dagegen gewehrt, dass die Chefin der Verwaltung so damit umgeht. Aber ich glaube, das war nur ein Vorgeschmack darauf, dass das in Zukunft noch viel mehr versucht werden soll.
Na, die Sache mit der Verwaltung, über Bürokratie schreibst du auch, dazu komme ich hoffentlich gleich noch, wenn ich Zeit habe. Aber die Sache mit der Verwaltung ist, als Beamter oder Mitarbeiter der Verwaltung bist du ja privat haftbar für Fehlentscheidungen. Also was eindeutig rechtswidrige Entscheidungen sind, wo deine Unterschrift drin steht, da kannst du haftbar gemacht werden vom jeweiligen Bürger. Das heißt natürlich, wenn es offenkundig rechtswidrig ist, setzt du da deine Unterschrift nicht drunter aus Eigenschutz? Und dass da Teile der Verwaltungsmitarbeiterschaft sich da extrem gewehrt haben, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, weil sie werden am Ende des Tages herangezogen für die Konsequenzen, während die Chefin dann mit einem goldenen Fallschirm irgendwo bei irgendeiner Institution oder irgendeinem Unternehmen, das CDU-nah ist, landet und überhaupt keine Konsequenzen zu befürchten hat. Ja, weil politische Verantwortliche, Minister, Staatssekretäre, was auch immer, die landen weich, aber du bist dann als Mitarbeiter oder Beamter dran. Und ich finde auch ganz interessant, dass offensichtlich die Teile der Union bei der israelischen Botschaft angefragt haben, welche NGOs man denn in Zukunft nicht mehr unterstützen solle, anstatt mit der eigenen Verwaltung und den eigenen Mitarbeitern, die ja jahrzehntelang schon in diesem Bereich tätig sind, sozusagen zu kommunizieren. Und das zeigt mir auch schon, wie ideologisch geblendet die Union mittlerweile ist in diesem Bereich und dass sie lieber mit einer in Teilen rechtsextremen Regierung kooperiert, die in Deutschland eine diplomatische Vertretung hat, anstatt auf die Expertise der eigenen Mitarbeiter zurückzugreifen. Und das ist super gefährlich in meinen Augen, weil wir wissen alle, dass die israelische Regierung in Teilen rechtsextrem ist, ja. Und das
Ja,
ist Wortlaut
genau.
übrigens auch schon mittlerweile des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also insofern.
Ja, der sich lange damit schwer getan hat, das zu
Ja.
machen. Ja, auf jeden Fall. Und Trotzdem, glaube ich, ist es kein Automatismus, dass Leute in der Verwaltung sagen, das mache ich nicht, weil jetzt nicht Teil der Ausbildung ist, wie man gut Nein sagt in der Verwaltung. Ne? Und
Natürlich
dass jetzt
nicht.
in der Regel auch nicht unbedingt Leute sind, die in die Verwaltung eingetreten sind, um Konflikte auszufechten, sondern eher um Sicherheit zu suchen. Und umso spannender ist es zu sehen, offensichtlich wurden die so weit zur Weißglut getrieben, dass sie dann Nein gesagt haben. Und da gehört eben schon einiges dazu. Und
Das
das
sehen wir
zeigt aber,
übrigens, das sehen wir
ja.
jetzt übrigens auch im Wirtschaftsministerium auf Bundesebene, dass Katharina Reiche innerhalb eines Jahres das ganze Ministerium gegen sich aufgebracht hat. Das gehört viel zu.
Ja, und beim Kulturstaatssekretär Wolfram Weimer auch. Also überall da, wo wir Skandale sehen, kann man sehr davon ausgehen, dass das Leute aus der Verwaltung waren, die jetzt mit der Presse sprechen, weil sie merken, intern kann sie mal so gar nichts mehr bewegen.
Nee. Na, es ist auch so, diese Unionsregierung, die wir jetzt haben, die reden permanent davon, dass wir sparen müssen, den Sozialstaat kurz und klein hauen, aber gleichzeitig holen sie sich Millionen Verträge, Berater von außen, PR-Firmen von außen, da wird Geld hinterhergeschmissen, noch und nöcher. Gleichzeitig erzählen sie übrigens aber auch den Verwaltungsmitarbeitern und den Beamten des Verwaltungsapparates. Übrigens, wir haben kein Geld für Beförderung oder Gehaltserhöhung und überhaupt, ihr seid solche Schmarotzer, was wagt ihr euch überhaupt Steuergelder zu nehmen? Werden sie gleichzeitig irgendwelche externen PR-Berater für alles Mögliche bezahlen? Also, dass da die Stimmung in den Häusern auch nicht so toll ist, kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja.
An einer Stelle schreibst du, man könne viel von Jens Spahn lernen, wo wir gerade bei Skandalen und der Union sind. Was genau meinst du denn damit? Das hat mich doch ehrlich ein bisschen überrascht. Was kann man denn von ihm lernen? Wie man gut die Grauzonen des Gesetzes ausnutzt oder was?
Also erstmal glaube ich tatsächlich, ist seine Öffentlichkeitsarbeit, gut, die ist jetzt ein bisschen eingebrochen, aber über viele Jahre. Insofern glaube ich, ein gutes, na nicht Vorbild, was ist das richtige Wort, ein gutes Beispiel dafür gewesen, wie man aus einzelnen Aspekten lernen kann, weil der es geschafft hat, mit seinen Forderungen, und das war ja bei ihm in der Regel rechte, radikale Forderungen, an die Öffentlichkeit zu kommen. Und das aber auch zu machen, was er tatsächlich will. Und ich glaube, woran man sich ein Beispiel nehmen kann, ist, dass es total sinnvoll ist, in der Öffentlichkeit die Forderungen zu vertreten, die man wirklich haben will. Also nicht nur bei einer Öffentlichkeitsarbeit und einer Forderung darauf zu schauen, was jetzt gerade mehrheitsfähig ist, sondern darauf zu schauen, was denn eigentlich gerade richtig ist. Und ich habe das jetzt im Umkreis meiner Bücher auch viel gemerkt, dass mir dann vielleicht teilweise so in Skripten, die ich geschrieben habe, gesagt wurde, ja, ist das nicht ein bisschen unrealistisch, was du da forderst? So im vorigen Buch zum Beispiel habe ich 200 Milliarden Euro für die Demokratieförderung gefordert. Und da wurde mir gesagt, ja gut, mach mal 2 Milliarden draus oder so. Aber ich glaube tatsächlich, brauchst du so ein Sondervermögen Demokratie, 200 Milliarden. Ich habe das auch selbstbewusst vertreten, das ist im Buch drin. Und das hat dazu geführt, dass das zum Beispiel der Deutschlandfunk im Hauptprogramm vermeldet hat. 200 Milliarden für die Demokratie fordert Arne Semsrott. Weil das eine Forderung ist, die vielleicht gerade nicht realistisch erscheint, aber hinter der sich viele Menschen versammeln können und die viele Leute interessant finden und von der man, glaube ich, ausgehend eine sehr interessante Diskussion führen kann darüber, was man denn alles mit Steuergeld machen kann und einem Sondervermögen. Das heißt, mehr darauf zu fokussieren, was richtig ist und nicht als erstes zu schauen, ja, wie sind die Umfragen und kriege ich damit jetzt eine Mehrheit, sondern eher, wie kann ich eine Mehrheit herstellen darüber, dass ich überhaupt das Richtige erstmal fordere.
Ja, ich finde es ja auch erstaunlich, dass wir Sondervermögen über Sondervermögen für Militär und Verteidigung auf einmal hatten und keiner darüber diskutiert hat, ob wir das wirklich brauchen oder worin wollen wir das überhaupt investieren. Keiner weiß, wo die Gelder hinfließen. Ich weiß noch nicht mal, was aus den letzten Sondervermögen für unter Olaf Scholz geworden ist. Ja, dann mussten wir nochmal Sondervermögen aufnehmen und ich weiß immer noch nicht, wo fließt das Geld hin. Jedenfalls nicht in die Infrastruktur, da wir es brauchen. Und dann könnte man sagen, na okay, dann 200 Milliarden für Demokratieförderung und dann können wir mal darüber reden, wofür nehmen wir denn das Geld jetzt eigentlich?
Und dann haben wir einen Bereich, den wir auch wirklich transparent ausgestalten können und wo wir wirklich kontrollieren können. Das ist ja ein Teil dieses Bundeswehr-Sondervermögens. Es ist alles jetzt in der Geheimschutzstelle. Es ist total unklar, wo das hingeht. Und das ist natürlich ein Korruptionsrisiko ohnegleichen. So, wenn jetzt die ganze Zeit Panzer gekauft werden, weil es irgendwelche Marktabhängigkeiten gibt, man aber eigentlich in moderner Kriegsführung gar nicht mehr wirklich Panzer braucht, ja, allein sowas schon, das ist natürlich ein enormes Korruptionsrisiko. Und wenn dann immer mit öffentlicher Sicherheit argumentiert wird und man deswegen nicht kontrollieren kann, dann kann man schon davon ausgehen, dass ein paar Taschen sehr voll werden, die eigentlich nicht voll gehören.
Ja, wie zum Beispiel die Taschen des Sohnes von Herrn Döpfner, der an einer Peter Thiel Drohnenfirma beteiligt ist. Also, und wo Herr Döpfner erst vor kurzem vor Bekanntwerden des Vertrages mit der Bundesregierung, der zum Glück ja begrenzt ist, aber nichtsdestotrotz, eine ganze runde Tischveranstaltung hatte mit Bundesministern und allem drum und dran. Und das finde ich dann doch schon schwer, schwer bedenklich. Der ist übrigens auch in deinem Buch erwähnt, Herr Döpfner, der 1 Milliarde geschenkt bekommen hat von Friedrich Springer, aber keinen einzigen Cent Erbschaftssteuer bezahlt hat. Auch das ist ziemlich interessant und zeigt, wie wichtig eigentlich eine Gegenmacht in Deutschland ist, vor allem auch was die Ungleichheit angeht.
Ja, in seinem Fall gibt es ein Steuerschlupfloch, das nennt sich Verschonungsbedarfsprüfung. Und das ist vor allem ein Schlupfloch bei der Schenkungssteuer für Überreiche. Das wird eigentlich nur von Überreichen in Anspruch genommen. Ursprünglich oder der Argumentation nach soll das dazu führen, dass Überreiche jetzt nicht irgendwie ihr Unternehmen verkaufen müssen, um eine Schenkung anzunehmen. In der Praxis führt das aber dazu, dass dann tatsächlich so ein Herr Döpfner von Friedrich Springer 1 Milliarde bekommt und keinen Cent zahlt. Und das muss man sich ja wirklich mal vor Augen führen, wenn ich wie viel erbe oder bekomme 80.000 Euro, dann muss ich darauf 20.000 Euro Erbschafts- oder Schenkungssteuer zahlen.
Kommt
Und
drauf an, von wem du dieses Geld kriegst.
genau, also wenn ich zum Beispiel in meiner Nachbarschaft eine gute Bekannte pflege über die Zeit und sie sagt, hey, ich habe keine anderen Angehörigen, ich will, dass du als Dank dafür, dass ich hier von dir so gut gepflegt wurde, das geben, so, das wäre ein Fall, da muss ich 20.000 Euro zahlen. Und das sind wirklich 20.000 Euro mehr, als Döpfner zahlen musste in diesem Fall. Das ist schon wirklich krass.
Ja, solche Fälle sind mir tatsächlich auch schon bekannt, dass jemand eine Nachbarin gepflegt hat. Die Nachbarin hatte keine Verwandten, Bekannten, sonst wen. Und dann hat die Pflegende das Haus geerbt sozusagen. Und dann ist sie in Teufelsküche gekommen, weil sie die Steuern auf dieses Haus überhaupt nicht bezahlen konnte. Weil sie war nicht in irgendeiner Art und Weise familiär verwandt. Der Freibetrag ist dann fast verschwindend gering. Und die Steuern, die du dann auf das Haus zahlen sollst, das macht dich dann arm. Und das ist
Genau,
natürlich total
ja.
unfair.
Das Problem hätte Döpfner nicht. Der hätte dann nämlich eine ganze Häuserlandschaft, die er da irgendwie verschenken oder bekommen würde. Und darauf würde dann wiederum keine Steuer fallen, weil bei den größeren Vermögen das dann wieder mit Schlupflöchern anders möglich ist.
Auch hier würde ich dem Staat durchaus raten, angesichts des demografischen Wandels und der Pflegeproblematik, die wir in Deutschland haben, das mal anzugehen. Anstatt dass die Union darüber redet, dass Einfamilienhäuser jetzt auch herangenommen werden müssen für die Pflegekosten von Familien, mal darüber nachdenken, die Freibeträge für Leute zu erhöhen, die sich um Nichtverwandte pflegend bemühen, ja. Das wäre mal was für die Gesellschaft, was Positives. Aber mir scheint es, man will nur die, die einigermaßen Eigentum haben, ausbluten, während man Leute wie Herrn Döpfner mit Samthandschuhen anfasst.
Ja, aber das ist ein super Thema, glaube ich, dafür, dass eigentlich eine Zustimmung für das, was du gerade vorgeschlagen hast, enorm hoch wäre in der Bevölkerung. Weil ja gerade in diesem Bereich der Fürsorge und der gemeinschaftlichen Fürsorge alle verstehen, worum es geht. Und es einen enormen Bedarf gibt und es so viele enge Gemeinschaften gibt, wo Leute füreinander da sind, das aber nicht ausreichend abgebildet wird. Und dass sowas nicht ausreichend von der Parteipolitik aufgenommen wird, zeigt, dass es da offenbar eine Entkoppelung gibt zur Zivilgesellschaft, wenn eigentlich so offensichtlich ist, was es braucht, und wir aber nicht darüber sprechen, sondern wir dann weiter über die nächste Verschärfung in der Grundsicherung sprechen, dann sieht man eben diese Verschiebung und sieht aber gleichzeitig diese Macht und diese Wirkung und eigentlich die ganze Erkenntnis in der Zivilgesellschaft, die ist eigentlich da. Das Potenzial ist also enorm.
Ja, auch das ist super frustrierend, dass man Politiker hat, die davon ausgehen, also Care-Arbeit muss gemacht werden, die ist unbezahlt und Frauen müssen aber Vollzeit arbeiten. Ja, und in Zukunft sollen die Kinderlosen übrigens mehr Steuern zahlen, mehr Pflegebeiträge zahlen. Aber wenn ich jemand, der keine Kinder hat, mich um meine Eltern kümmert, weil meine eigenen anderen Geschwister Familien haben und Kinder, um die sie sich kümmern müssen, dann bin ich doppelt und dreifach belastet von diesem Staat und dieser Politik und würde das aber auch unfair finden, weil Care-Arbeit mache ich ja.
Ja.
Also insofern, da gibt es so viele Möglichkeiten, was zu tun. Leider Gottes ist die Art und Weise, wie kommuniziert wird, hier in Deutschland auch ein ganz großes Problem. Dann nehme ich mal zum Beispiel News, ja, also diese Hetzplattform, finanziert von Frank Gotthardt, der Compu Group Medical gegründet hat. Das ist so eine Software im Gesundheitsbereich und der vor allem unter Jens Spahn wieder mal gute Geschäfte gemacht hat und damit jetzt NEOS finanziert. Und da ist dann für mich die Frage, warum ist es eigentlich leichter, solche rechten Hetzportale zu gründen und zu finanzieren, unter anderem mit Steuergeldern, die hier umverteilt werden durch autoritäre rechte Parteien wie die Union und es linken Plattformen so schwerfällt.
Ich glaube, dass es da tatsächlich ein paar Konzepte und Ansprachen von reichen Erben benötigt, um da voranzugehen. Ich habe ja tatsächlich auch ein Konzept für, ich nenne es jetzt mal umgangssprachlich, ein linkes News in dem Buch. Also, aber ich würde mal sagen, eine linke wirksame Plattform oder eine progressive wirksame Plattform, die sich nicht zu schade ist, ein bisschen Alarm zu machen, sagen wir mal so. Also ich glaube, es braucht ja ein wirklich vielfältiges Medienökosystem und es gibt ja super interessante progressive Medien, seien es Podcasts oder Print oder online, auf sehr vielen verschiedenen Formen, in den sozialen Medien inzwischen auch viel. Das gibt es, aber ich glaube, wo schon noch eine Leerstelle ist, ist bei einer Plattform, die es schafft, und zwar ähnlich wie News das auf der rechten Seite schafft, Kampagnen zu entwickeln, Themen zu setzen, investigative Recherchen zu machen, die dann auch Parteien dazu zwingen, darauf zu reagieren. Und das ist dann ein Ansatz, bei dem man nicht darauf schaut, wie viele Journalistenpreise kann ich gewinnen und wie schön ist das jetzt geschrieben, sondern muss sich jetzt der linke Teil der SPD oder der sich als der begreift, muss er darauf reagieren. So.
Welcher
Man will
linke Teil der
keine.
SPD?
Bitte?
Welcher linke Teil der SPD?
Naja, es gibt ja durchaus Leute, die sich so begreifen und sagen, ich verlasse diese Partei nicht, sondern ich habe das Ziel, dass die SPD wieder linker wird. Kann man darüber diskutieren, wie wir das sehen, aber die Leute gibt es, ja, und die sind auch ein beträchtlicher Teil im Bundestag. Und wir sehen ja, dass es in der Union einen Teil gibt, der wirklich, wirklich dafür brennt, jetzt bald mit der AfD zusammenzugehen. Und es gibt einen Teil in der SPD, der eigentlich die ganze Zeit Bauchschmerzen hat und heult dabei beim Abstimmen für dieses Regierungsprogramm. Die Frage ist, wie kann man die dazu bringen, über interessante Recherchen, über eine Form der Kommunikation, der sie sich nicht entziehen können, sich anders zu verhalten? Und ich glaube, diese Leerstelle zu füllen mit einem Medienprojekt, das andere Themen setzt und das dabei sich durchaus auch mal in Bereiche begibt, wo sich andere nicht reintrauen. Das wäre was. Also ich schlage zum Beispiel vor, dass die da in der Redaktion 2 bis 3 ReichenreporterInnen haben, die ganze Zeit nur zu Milliardären arbeiten, die dann auf die Bahamas, auf die Steueroasen fliegen und einfach die ganze Zeit Paparazzi-Fotos von den deutschen Milliardären da machen. Die beim Kirchenbesuch ein Foto machen, damit es endlich mal ein Foto gibt von diesen ganzen Milliardären. Also wenn man sich die Reichenliste in Deutschland anschaut, die 100 reichsten Menschen. Bei super vielen ist unbekannt, wie die denn eigentlich aussehen. Wie verrückt ist das? Ja, es ist häufig gar nicht bekannt, wo denn das Geld eigentlich herkommt oder was genau für einen Einfluss die haben. Wie verrückt ist das? Ich glaube, das muss sich ändern. Und wenn man dann einfach wöchentlich die Rubrik hat, wo es die neuen Fotos gibt von diesen Milliardären, ich glaube, alleine das würde schon was ändern. Ich verstehe schon, warum die Taz das lieber nicht machen will, ja, aber ich glaube, es braucht ein Medium und so eine gewisse Aufteilung. Es gibt ja vielfältige Strategien.
Also das Gegenmodell zu Florida Ralf.
Ja, genau. Ah ja, genau. Bahamas Stefan, nennen wir es so.
Ja.
Ja, dass Bahamas Stefan dann die ganze Zeit in den Medien ist und andere Medien das auch aufnehmen müssen, sodass es dann so eine Pipeline in den Mainstream gibt. Das wäre die Idee.
Na, die Sache mit den 100 Reichsten, also dieser Liste, da sind ja nicht mal die reichsten Leute überhaupt drauf, weil einige sind dann zu diesem Magazin gegangen. Und haben gesagt, also wir möchten da nicht erscheinen. Und die Reichsten der Reichen in Deutschland erscheinen auch nicht mal auf dieser Liste. Ja, also
Das
das ist
stimmt.
schon.
Deswegen, kleiner Spoiler, arbeiten wir bei Frag den Staat tatsächlich gerade dran, die echte Reichenliste zu veröffentlichen. Aber
Das ist
genau,
sehr sexy, das möchte ich unbedingt lesen.
die haben natürlich große Anwaltskanzleien hinter sich, deswegen müssen wir auch genau schauen, wie wir das dann machen. Ja.
Ich habe mal vor einiger Zeit, ich glaube, das ist mittlerweile auch schon 2 Jahre her, so einen Vortrag von Adam Tooze bei Fiscal Future gesehen. Und der hat sich mal mit der Politik der AfD beschäftigt. Ich selber verstehe auch nicht mehr, warum Leute überhaupt die AfD wählen. Und wir reden immer davon, dass diese Partei so auch ein bisschen nationalsozial angehaucht ist. Und Adam Tooze kommt aber zu dem Schluss, und er hat ja dabei auch recht, dass der soziale Part bei der AfD gar nicht vorhanden sind. Also, sie wollen den Sozialstaat zerstören, sie wollen die Schuldenbremse auf 180 drehen, weswegen ja die Union das auch alles so sexy findet. Weil die wollen das ja auch. Nur die würden sich niemals trauen, weil sie sich noch irgendwie als Volkspartei verkaufen wollen. Und das ist halt ein großer Unterschied zur NSDAP, weil Menschen in den 30er Jahren von der NSDAP auch persönlich was hatten, ja. Und die AfD will einfach nur, dass es vielen anderen Leuten schlechter geht, die Reichen noch reicher machen. Und deswegen hat Adam Tooze gesagt, also es ist ihm völlig unverständlich, warum Leute, denen es eigentlich wirtschaftlich schlecht geht oder die wirtschaftlichen Abstieg befürchten, die AfD wählen. Weil das ist eine Partei, die konträr zu ihren Interessen agiert. Und ich bin so mittlerweile der Überzeugung, dass jahrzehntelang neoliberale Politik eine Bevölkerung geschaffen hat, der es nicht nur mehr darum geht, dass sie eine Politik will, in dem sie selber oder es der Allgemeinheit grundsätzlich besser geht, sondern dass sie eine Politik wählt, in der es hauptsächlich darum geht, Hauptsache es geht jemand anders schlechter. Dann fühle ich mich besser. Selbst wenn es mir schlechter geht. Ja, und das ist ganz schön krank, um ehrlich zu sein. Wie geht man an dieses Problem ran?
Ja, was die AfD ja wirklich effektiv geschafft hat, ist die Identität des Arbeiters und so eine gewisse Idee des Arbeiters für sich zu vereinnahmen, die häufig ja wirklich weit von der sozioökonomischen Realität des Arbeiters entfernt ist. Also super viele Leute inzwischen identifizieren sich als Arbeiter, sind aber Arbeitgeber. Ja, also da gibt es ja tatsächlich enorme Unterschiede, wenn man sich die Identifizierung und die tatsächlichen Zahlen so anschaut. Aber die AfD hat es geschafft, sich so zu identifizieren und hat darüber dann einen Konflikt sehr anders aufgemacht, als es so traditionell in der Arbeiterbewegung war, nämlich den Konflikt zwischen den hart Arbeitenden, ja, und das ist ja was, das hört man wirklich bei allen Parteien, dieses Muster, die hart Arbeitenden, als ob das irgendwie das
Die hart
Ideal war.
arbeitende Mitte.
Ja, die dann eben in den Kontrast zu denen, die angeblich nicht hart arbeiten, sondern die einfach nur den Arsch vollgestopft bekommen. Und da sind wir dann in diesen zwei Hauptkonflikten, von denen die AfD profitiert, den angeblich so profitierenden Asylsuchenden auf der einen Seite und den angeblich komplett faulen Leuten, die einfach eine Grundsicherung jetzt inzwischen beziehen. Und das sind diese chauvinistischen, diese herabwürdigenden Konflikte. Ich glaube, da braucht es eine andere und dann in Teilen Erzählungen, die wir auch schon kennen von früher, von einer solidarischen Arbeiterbewegung, die den tatsächlichen Konflikt, den es gibt, nämlich den von unten nach oben, eben nach oben forciert. Und das ist eine Aufgabe für die Progressiven, das wirksam und auch glaubhaft zu verkörpern. Und da sind wir dann bei der Partei Die Linke und der Frage, ob die das denn schafft. Und da würde ich sagen, ja, sind sie in den Kinderschuhen, muss man auf die eigene Mitgliedschaft schauen, ist aber natürlich jetzt gerade ein super großes Potenzial, weil ja ein Drittel der Mitglieder der Linken, ich habe vorhin die Zahlen bei der CDU gesagt, so ein Drittel der Mitglieder der Linken sind unter 30, glaube ich sogar. Also da gibt es ein enormes Potenzial, was zu ändern. Und ich glaube, diese Erzählung zu ändern, auch in den Mittelpunkt zu rücken, aber eben als Erzählung unten gegen oben. Und wir sind die wahre Arbeiterbewegung. Und hier geht es um die Interessen derjenigen, die sowohl arbeiten als auch arbeitslos sind, so keine Erwerbsarbeit haben, das in einem und zwar eben gegen oben zu formulieren, das scheint mir da der Ansatzpunkt. Und dann geht es eben darum, ganz grundsätzlich Verteilungsfragen in den Mittelpunkt zu rücken, weil es letztlich ja darum geht und das die Zukunft dieser Demokratie betrifft.
Da habe ich zwei Punkte. Erstens, das Potenzial dafür ist ja jetzt sehr groß, weil diese gesellschaftlichen Konflikte werden jetzt kommen, weil die Union unbedingt ihren Schuh durchdrücken will mit Abschaffung des 8-Stunden-Tages und einer Höchstarbeitszeit pro Woche, was eine absolute Entmachtung der Arbeitnehmer bedeuten würde. Und die Gewerkschaften haben schon gesagt, also da haben wir rote Linien. Und der
Und
Angriff,
endlich mal, ja, also man hört das
endlich
wirklich
mal
nicht mehr
rote
oft,
Linien von der
rote Linie.
Gewerkschaft, ja.
Ja.
Und aber der Angriff von den autoritären Rechten, von der Union läuft da medial schon voll durch. Die Berliner Blase der Journalisten dreht total durch, dass die Gewerkschaften sagen, also hier ist jetzt mal Feierabend, ja. Wir machen nicht Reformen um der Reformen willen und zerstören nicht Arbeitnehmerrechte, wo wir hunderte von Jahren gebraucht haben, um die überhaupt mal zu erkämpfen. Es wäre auch das Ende der Gewerkschaften, um ehrlich zu sein. Also da würden alle durchdrehen. Und auf der anderen Seite, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, die sind noch gar nicht so lange her, wo die Mitgliedschaft der Linken die ältesten in der Parteienlandschaft in Deutschland waren. Also dieser Umschwung in der Parteimitgliedschaft der Linken ist schon eine Revolution, um ehrlich zu sein. Also das ist schon erstaunlich.
Ja, und auch da wieder genauso wie beim Ungarn-Beispiel, ich hätte nicht gedacht, dass das passieren kann. Und das finde
Ich auch
ich,
nicht, um ehrlich zu sein. Es
und das
ist
finde ich schön
wunderlich.
für mich zu sehen, wie schlecht ich die Zukunft voraussehen kann. Weil das natürlich bedeutet, bei all meinem Pessimismus, den ich so habe, es wird immer wieder Gelegenheitsfenster geben. So, es wird immer wieder die Möglichkeiten geben. Und sich darauf vorzubereiten und dann Konzepte parat zu haben dafür, einen Umschwung zu machen, das ist so ganz zentral, glaube ich, diese Vorbereitungsarbeit zu machen, selbst wenn wir in einem Moment sind, wo es gerade aussieht, dass es in eine andere Richtung geht, heißt das eben überhaupt nicht, dass das so weitergeht, weil wir das in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, dass sich diese Fenster aufmachen.
Ja, man wird auch gerne immer mal positiv überrascht, um ehrlich zu
Ja.
sein. Vor der Bundestagswahl hätte ich so und so gedacht, die Linke ist erledigt. Und dann 180-Grad-Wende ist schon was Positives gewesen, weil angesichts des Rechtsrucks dieser Gesellschaft und der Parteienlandschaft braucht es die Linke vielleicht auch ein wenig, um ein bisschen mal an der anderen Seite des Parteienspektrums mal zurückzuziehen.
Ja.
Wir werden sehen, wie das ausgeht. Ich hätte hier noch ein paar Fragen zum Thema Bürokratie, auch weil es mich persönlich interessiert und nehme mir jetzt noch ein paar Minuten raus für unser Gespräch. Hier steht in deinem Buch, wenn heutzutage von Bürokratiereform gesprochen wird, ist in der Regel ihr Abbau gemeint. Die Erzählung vom Bürokratieabbau gehört zu den größten Betrügereien des 21. Jahrhunderts. Wissen Sie, was Bundeskanzler Friedrich Merz 2025 als erstes beschlossen hat, um diesen Abbau in Deutschland voranzubringen? Er hat ein neues Ministerium geschaffen, eine neue Behörde für Bürokratieabbau. Über dieses Ministerium wacht der CDU-Politiker Philipp Amthor. Als parlamentarischer Staatssekretär im Bundesdigitalministerium ist er jetzt für Staatsmodernisierung und Bürokratierückbau zuständig. Amthor erhält monatlich insgesamt rund 22.000 Euro Einkommen aus Mandat und Amt, um sich Szenarien auszudenken, wie der Staat weniger Geld ausgeben kann. Und meine Frage an dich, ist Bürokratieabbau nicht gut? Schlanker Staat sollte doch auch gut sein für Frag den Staat, oder? Weniger Leute, die man anfragen muss.
Kommt drauf an, für wen. Ich glaube, dass diese Erzählung in der Regel verbunden ist mit der Konsequenz, dass Bürokratie abgebaut werden soll für insbesondere die Mächtigen. Also wir sprechen ja über Bürokratieabbau, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Lieferkettengesetz. Oder geht es darum, dass eigentlich Unternehmen, und zwar nach einer wirklich bewundernswerten Kampagne von zivilgesellschaftlichen Organisationen über Jahrzehnte, endlich verpflichtet wurden, Verantwortung dafür zu übernehmen, wo ihre Produkte gefertigt werden, wie sie gefertigt werden, was für Rohstoffe dabei benutzt werden. Und da Bürokratie abzubauen, bedeutet, menschenrechtliche Standards zu senken. Das Gleiche gilt bei der Frage, ob es Bürokratie im Steuerrecht gibt. Wenn die großen Banken einfach so ihre Cum-Ex-Geschäfte machen dürfen, wie sie es machen durften, sehr lange, ohne dass eine Bürokratie raufschaut und das kontrolliert, dann bedeutet Bürokratieabbau, dass die einfach weiter Korruption vorantreiben können. Das ist also die große Frage, was meint man denn eigentlich damit? Und ich glaube, dass es viel, viel sinnvoller ist, eigentlich von einer Bürokratiegerechtigkeit zu sprechen. Und dann sind wir bei Bürokratieverteilung. Ich bin durchaus für Bürokratieabbau. Ich bin dafür, dass diejenigen, die am wenigsten haben, weniger Bürokratie erleiden müssen. Und ich bin dafür, dass diejenigen, die mehr haben, auch mehr Bürokratie brauchen. Ja, ich glaube, dass die Banken ordentlich mehr Bürokratie brauchen, damit die das Geld nicht verschwenden. Und ich glaube, dass zum Beispiel Asylsuchende, die jetzt eine Bezahlkarte in die Hand gedrückt bekommen, nicht mehr jede einzelne Überweisung vom Bezirk oder von der Kommune genehmigen lassen müssen. Denn wir haben ja tatsächlich einen Bürokratieaufbau derzeit, nämlich insbesondere im Bereich Migration und Asyl, insbesondere im Bereich der Jobcenter, wo Leute Papierberge nach Papierbergen bekommen und so kleinmaschig kontrolliert werden, dass man wirklich in ihren Fällen dann von so einem Überwachungsregime teilweise sprechen kann. Und da die Bürokratie abzubauen und sie gleichzeitig bei den Mächtigen aufzubauen, das glaube ich, ist eigentlich Sinn einer Bürokratie. Denn wenn man so von einem ursprünglichen Ziel einer Bürokratie in der Demokratie ausgeht, dann geht es darum, Gerechtigkeit zu schaffen. Verwaltung ist ganz normal. Jedes System braucht eine Form der Verwaltung. Die Frage ist aber, wie sie arbeitet und wie sie Gerechtigkeit und Gleichheit herstellen kann. Und das ist eben mit einer Form der Umverteilung dann auch in der Frage, wer es erleiden muss.
Guter Punkt. Ich nenne das jetzt mal, die Bundesregierung hat gerade ihren fünften Bericht zum Thema Schwarzarbeit rausgegeben. Das hat einen ganz anderen Titel, aber ich nenne es jetzt fünfter Bericht zum Thema Schwarzarbeit. Da stellt sich raus, also die Situation ist immer schlimmer geworden. Und das ist genau der Bereich, wo die Bundesregierung erstens die Gesetze ändern will, sodass das, was sie illegal machen, jetzt legal wird. Und zweitens, man will mehr Vertrauen in die Unternehmer, wie Friedrich Merz das ja gesagt hat, weniger Kontrolle. Was bedeutet mehr Sozialbetrug durch Schwarzarbeit? Ja, man bestraft natürlich die Arbeitnehmer, während gleichzeitig die Arbeitgeber, die ja das Problem hier beim Thema Schwarzarbeit und Sozialstaatsbetrug darstellen, immer mit einem blauen Auge davonkommen, über ein kleines Händchen, Patscher und dann war's das. Das Gleiche gilt für Steuerhinterziehung im großen Ausmaß. Ja, da sitzt dann ein Steuerhinterzieher wie Uli Hoeneß im Phoenix und gibt da Interviews und sagt, also hier muss mehr angepackt werden. Wenn ich mich frage, wie kann es sein, dass der nicht weiterhin im Gefängnis sitzt? Wie kann es sein, dass ein Journalist ihn überhaupt befragt? Das ist also ein Schlag ins Gesicht für jeden ordentlichen Steuerzahler. Und ja, da zeigt sich, eigentlich bräuchte man da mehr Bürokratie, mehr Verwaltungsmitarbeiter, um die schwarzen Schafe zu kontrollieren. Aber genau da will man Bürokratieabbau für die Reichen und Mächtigen, die das System ausnutzen. Und diejenigen, die Sozialstaat brauchen und weniger Bürokratie, die werden noch engmaschiger kontrolliert, weil man sagt, na, das sind ja die Faulen, die wollen nichts leisten. Während diejenigen, die am wenigsten in dieser Gesellschaft tatsächlich bereit sind zu leisten, am wenigsten kontrolliert werden. Und das sorgt für eine Ungerechtigkeit und Ungleichheit in diesem Land, die davon profitiert dann die AfD, um ehrlich zu sein. Von dieser. Die kann sie besser kanalisieren, obwohl sie nichts dagegen tun wird, sondern die ganze Sache noch schlimmer machen wird. Also alles sehr, sehr unangenehm, in welche Richtung das geht. Und dann komme ich mal Richtung Ende. Vielleicht um das Thema Bürokratie noch abzuschließen. Wo siehst du die Rolle von Verwaltung für die Gegenmacht eigentlich? Du hast ja vorhin davon berichtet, dass Leute auch zu dir kommen und aus den Ministerien sozusagen berichten unter der Hand. Also, wo siehst du die Rolle von Verwaltungsmitarbeitern, von Beamten in dieser Gegenmacht sozusagen?
Also Leute in der Verwaltung haben eine enorm machtvolle Position und damit geht eine enorm große Verantwortung einher. Insbesondere in so einem Bereich der autoritären Wende bedeutet das, rechtswidrige Weisungen nicht auszuführen. Das sehen wir halt überall. Und gleichzeitig sind sie in einer so machtvollen Position, dass sie aber auch eine zivilgesellschaftliche Gegenmacht brauchen. Also die Verwaltung zu kontrollieren und Transparenz herzustellen und eine Verwaltung auch zu verklagen, wenn sie nicht richtig arbeitet, das ist weiterhin wichtig. Deswegen ist das so eine Position, die, glaube ich, sowohl Teil der Gegenmacht sein kann, als auch Objekt der Gegenmacht ist. Und ich meine, die Position des Staates sowieso immer eine sehr umkämpfte Frage in der Art, wie progressive Bewegungen sich zu ihnen positionieren. Aber ich glaube, grundsätzlich zu fordern und die Verwaltung nicht aus ihrer Verantwortung zu lassen, ist total wichtig. Es ist richtig, sich nicht auf den Staat zu verlassen, aber das bedeutet nicht, den Staat aus seiner Verantwortung zu lassen.
Gegenmacht und Widerstand klingt ja ganz gut, aber viele Menschen sind erschöpft und nach den letzten Jahren kann ich das durchaus nachvollziehen. Auch ich empfinde Erschöpfung zeitweise. Einige haben wenig Zeit, wenig Geld. Was sagst du denen, die das Gefühl haben, ich kann da eh nichts ausrichten?
Ich verstehe die Gefühle total, ja. Also ich fühle mich selbst auch total häufig verzweifelt, wenn ich den Fehler mache, morgens mir Nachrichten anzuschauen, dann ja, kann ich durchaus mal heulend aufwachen, erstmal so. Das verstehe ich total gut. Und dann sehe ich aber nach ein paar Minuten häufig, dass es anderen auch so geht. Und alleine das hilft mir schon total zu sehen, wie viele Leute auch verzweifelt sind, auch vielleicht erstmal nicht wissen, wie es weitergeht. Und das ist natürlich ein Ausgangspunkt, um einander Rückhalt zu geben. Ich glaube, weil so viele Leute erschöpft sind, auch gerade Leute, die engagiert sind, ist es wichtig, das anzuerkennen und sich zu bedanken. Also denjenigen, die sich engagieren, zu sagen, hey, ich sehe das, ich hoffe, du kannst durchhalten, was brauchst du denn? Da fängt es schon an. Es gibt ja durchaus eine gewisse Tradition, vor allem zu kritisieren, was gerade nicht gut läuft und darüber zu sprechen, was nicht gut läuft, aber einen Moment anzuhalten und zu sagen, ey, dass du hier die Demo gemacht hast, wo 15 Leute gekommen sind, das ist so schön, weil das 15 Leute bewegt hat und wir sind hier gemeinsam und wir gehen in Verbindung miteinander, das ist schon ein Schritt auf dem Weg zum richtigen Leben. So, das ist schon ein Wert an sich, das anzuerkennen und so innezuhalten, glaube ich, ist total wichtig. Und das Schöne ist, das gibt's ja überall. Also das gibt's ja wirklich überall. Das ist, glaube ich, ein großes Glück. Da muss man nicht wahnsinnig weit gehen. Und natürlich ist es so, dass Leute unterschiedlich viele Möglichkeiten haben, sich einzubringen. Ja, wenn man Angehörige pflegen muss, wenn man irgendwie Form von Care-Arbeit machen muss, kann man sich natürlich nicht so einbringen wie Leute, die, ja, weiß ich nicht, viel Geld geerbt haben und mal schauen können, was sie am Wochenende machen. So, das ist ein Unterschied. Darauf können hoffentlich zivilgesellschaftliche Bewegungen so reagieren, dass es unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten gibt. Vielleicht gibt es die Nachbarschaftsinitiative, wo man schon mit einer halben Stunde ab und zu dabei sein kann. Oder wo allein nur das Liken und Reposten irgendwie schon mal einen Unterschied macht. Da fängt es ja natürlich auch an. Oder das Danke sagen. Und niemand von uns muss allein die Demokratie retten. Ich glaube, die Aufgabe, die war nur wirklich zu groß, sondern es geht darum, in Verbindung zu gehen, sich in die Augen zu schauen, Hallo zu sagen. Das fängt in der eigenen Nachbarschaft an und ist zumindest dann so ein Schritt auf dem Weg ins Bessere.
Ich muss zugeben, es gibt viele Stellen in dem Buch, wo du die Demonstrationen 2024 für Demokratie erwähnst, nach der Korrektivberichterstattung. Und an der Stelle mal ein großes Lob auch an meine Mitbürgerinnen und Mitbürger in Ostdeutschland, weil es gab erstaunlich viele Demonstrationen für die Demokratie, von denen ich, also mittlerweile sehen die AfD-Ergebnisse in den Umfragen halt katastrophal aus. Aber es war aufbauend zu sehen, dass es doch noch Leute gibt, die wenigstens auf die Straße gegangen sind für die Demokratie. Das,
Und zwar in einer anderen Bedrohungslage da auch, ne?
ja.
Also viele Orte, wo es die erste Nicht-AfD-Demonstration gab seit vielen Jahren. Und sich da so sichtbar und dann auch ins Fadenkreuz zu stellen, das ist was ganz anderes als in Hamburg-Altona so. Und auch deswegen habe ich einen riesen Respekt davor. Ja, voll.
Und das ist angesichts der Tatsache, dass wir in Sachsen-Anhalt wohl demnächst eine AfD-Regierung mit absoluter Mehrheit haben werden, so wie das
So
aussieht.
würde ich das, so würde ich, sorry, aber so würde ich das nie formulieren. Und ich sage dir warum.
Ja.
Weil es so viele großartige Leute dort gibt, die sich engagieren und die dafür kämpfen, dass das nicht passiert. Also ich verstehe die Angst davor und ich habe die auch, aber das ist kein Automatismus und ich kenne so viele Leute, die so viel Tolles tun. Lass uns mal abwarten. Lass uns mal abwarten.
Absolute Mehrheit kriegst du schon mit 42, 43%. Das ist nicht zwangsweise eine Mehrheit in der Gesellschaft, aber die repräsentative Demokratie funktioniert, wie sie funktioniert. Und ich weiß auch auf dem Papier, was da in den, was, die 150 Seiten Wahlprogramm, die die AfD da für Sachsen-Anhalt aufstellt, ist in so vielen Ebenen, fast auf jeder Seite, sowohl landesverfassungswidrig als auch so grundsätzlich verfassungswidrig, was die Bundesebene angeht. Die werden, wenn sie 5 Jahre durchhalten, diese 5 Jahre permanent vor Gericht verbringen. Das ist mir schon klar. Da brauchst du noch nicht mal viele engagierte Leute, da brauchst du nur 10 angepisste Mütter in der Grundschule. Die verklagen diese Regierung von vorne bis hinten und zwar jede Woche, aufgrund der Tatsache, was sie da alleine bildungspolitisch anstellen wollen. Ja? Das weiß ich auch. Und da brauchst du noch nicht mal viel Engagement, da brauchst du nur Leute, die wirklich angepisst sind nach den ersten 2 Wochen in der Schule. Nichtsdestotrotz ist es dann halt anstrengend. Und das ist etwas, was aktuell in dieser Gesellschaft viel abverlangt, sich anzustrengen, weil wirklich alle müde sind. Und ich verstehe das auch. Und wir haben ja beide darüber gesprochen. Und diesen Impuls dann auch zu gehen, ist halt viel erwartet. Aber wenn er kommt, freue ich mich. Vielleicht gibt es dann eine Belebung mal ein bisschen von Demokratie auch in Sachsen-Anhalt. Das ist ein Bundesland, das es definitiv braucht. Okay, letzte 2 Fragen. Wie bauen wir denn jetzt eine Gegenmacht auf?
Also ich glaube, sie ist tatsächlich schon da. Und es fängt damit an, diese Perspektive sich anzuschauen, dass es in Deutschland 600.000 Vereine gibt, dass es 2015 4 Millionen Menschen gab, die sich ehrenamtlich engagiert haben im Sommer der Migration. Größte Klimaschutzbewegung, größte Bürgerrechtsbewegung, größte Demokratiebewegung überhaupt, größten antirassistischen Proteste. All das ist die Gegenmacht. Und ich glaube, wenn wir die zum Ausgangspunkt unserer Perspektive nehmen, auch wenn sie zu unterschiedlichen Themen arbeiten, sondern insgesamt für eine bessere, gerechtere Welt kämpfen, dann haben wir den Anfang davon, glaube ich. Und dann das selbstbewusst zu vertreten, diese guten Kämpfe weiterzukämpfen, einander dafür anzuerkennen und das stärker sichtbar zu machen, durchzuhalten und einfach mehr, mehr, mehr davon zu machen, ist, glaube ich, richtig. Es gibt eine sehr große Gruppe in Deutschland, die eigentlich unzufrieden ist damit, was in der Rechtsverschiebung passiert, die aber nicht genau weiß, was sie machen kann. Und diese Leute, glaube ich, sind eine Hauptzielgruppe, die zu aktivieren. Und das Einfachste, was man machen kann, ist, Leute zu fragen. Also ich kann das aus meiner eigenen Praxis. Ich kann eine Demo veranstalten und mich darüber ärgern, dass niemand kommt. Es macht aber schon einen Unterschied, wenn ich ein paar Leute um mich herum frage, kommst du mit? Also es klingt so banal, aber für mich tatsächlich in meiner Praxis hat das einen Unterschied gemacht. Und Leute tatsächlich zu fragen, hey, willst du mitkommen? Gib gute Musik. Das ist, glaube ich, so ein erster guter Schritt.
An der Stelle muss ich sagen, ich war letztes Wochenende bei der Dokumie in Düsseldorf. Da waren irgendwie 230.000 Menschen. Das ist so, das zeigt mir auch ein bisschen, das, was politisch in Berlin passiert, ist einfach nicht die Realität der Gesellschaft. Weil wenn du 230.000 junge Mädchen und ältere Männer hast, die sich mit Manga und Anime beschäftigen, also, dann sag mir das, also was politisch passiert, ist nicht die Realität der Gesellschaft. Sonst hättest du nicht 230.000 Menschen für so eine Messe, ja, irgendwo in Düsseldorf in Deutschland. Und deswegen ist halt die Entfernung von Politik und gesellschaftlicher Realität ist schon mittlerweile irgendwie ein Grand Canyon, würde ich fast sagen.
Und würdest du sagen, weil ich mich da nicht auskenne, dass das eine politische Bewegung ist oder dass da politische, dass
Nein,
da ein
absolut
Potenzial
nicht.
ist?
Also Das ist halt so mit dem Manga- und Anime-Bereich so eine Sache, weil vor allem junge Männer so die Angewohnheit haben, bestimmte Animes und Mangas auf eine
Also
Art und
sehr zu
Weise zu
sexualisieren.
interpretieren, die so dem Ganzen nicht entsprechen. Aber im Großen und Ganzen ist das schon eher so, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich will das einfach nur genießen. Und ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung in der Gesellschaft, die natürlich auch schlecht ist. Weil das zeigt eher so, ich will mit Politik nichts am Hut haben. Was der Politik die Möglichkeit gibt, zu tun und zu lassen, was wir wollen.
Okay, aber dann wäre das doch vielleicht die interessante Herausforderung von der Strategie, wie man dieses Potenzial, was da eigentlich liegt, irgendwie politisieren
Ja,
kann oder
ja, ja, ja.
Leute dann dem Schritt, der ihnen eigentlich gut tun würde, so entgegenbringen kann, ne?
Definitiv. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn die AfD dann irgendwie an der Macht ist und solche Cons verbietet. Dann hast du schon mal 230.000 angepisste Demonstranten.
Also ich finde es ja total schön, so von anderen, so vielleicht Chaos Computer Congress, so also Communication Congress, das ist dann so ein bisschen meine Nerd-Bubble, wie selbstverständlich bei dem Congress dann im großen Eingangsbereich, und das war nicht immer so, das ist eine relativ neue Entwicklung, eine riesige Antifa-Flagge hängt. Und das
Solange die noch
so,
nicht verboten ist, ja.
und das darüber dann sehr subtil Teil des Selbstverständnisses wird. Also ich glaube, ja, so mit kleinen Symbolen und dann vielleicht auch so ein Messegelände dann ein bisschen subtil einzustickern oder so. Vielleicht ist das dann ja eine Richtung, damit umzugehen.
Ja, ich meine, auch auf dieser Messe in Düsseldorf, da ist viel Symbolik Richtung auch diverser Gesellschaft, ja. Also, was ist einfach zentral auch für diese Community? Und im Prinzip müsstest du schon aktiv politisch dagegen vorgehen, damit die sich aber dann auch aktiv politisch engagieren. Und ich glaube, also wie schlimm es eigentlich steht, ist noch nicht wirklich durchgesickert. Und das ist halt das Problem. Aber du kommst einfach mal wieder und wir können dann auch darüber noch mal reden. Zum Abschluss, hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Ach, ich glaube, ich habe die in jeder Antwort ein bisschen untergebracht. Was ich gemerkt habe, so beim Schreiben von diesem Buch, ist, war so ein bisschen Selbsttherapie, dass ich auf der Suche war nach Antworten darauf, wie man in die Offensive kommt mit diesem Buch. Und ich allein durch Sprechen und Nachfragen bei so vielen Leuten, was sie tun und warum das funktioniert, dann auch wirklich meine Hoffnung gefunden habe. Und Hoffnung meine ich überhaupt nicht Optimismus mit, ne? Ich bin überhaupt nicht, ich bin Pessimist. Aber Hoffnung als etwas, was an konkretes Handeln ge gebunden ist. Und das Schöne ist mit diesem Buch, ich glaube mir das wirklich, was ich da schreibe. Das ist jetzt nicht irgendwie nur ein strategischer Impuls und ich sage, ja, das, man müsste mal, sondern ich glaube es wirklich. Und ich hoffe, dass das anderen so dann auch so geht damit.
Sehr gut. Und weil wir gerade bei Nerd-Themen waren, Star Wars ist ja auch so ein bisschen, da kann man auch reingucken. Also die Gegenmacht zum Imperator beginnt praktisch mit dem Moment, in dem er Imperator wird. Und das dauert dann aber eine ganze Weile, bis sich tatsächlich die Rebellion formiert. Nichtsdestotrotz ist permanenter Kampf gegen den autoritären Herrscher da. Insofern, einfach machen, würde ich sagen.
So ist es.
Also in die Offensive gehen und für die Demokratie kämpfen. Egal, ob man Hoffnung hat oder nicht. Einfach machen. Arne,
Und die kommt beim Machen, die Hoffnung.
genau. Arne, an der Stelle den Vornamen gerettet ein bisschen. Also du bist ein sympathischer Arne. Du darfst gerne mal nach Jüterbock kommen und hier eine Lesung machen. Wir haben auch eine Bibliothek.
Super, Dankeschön.
Ich hoffe, du hast viel, viel Erfolg mit deinem Buch und noch mehr Barbara Streisand-Effekt-Veranstaltungen. Wünsche ich dir jedenfalls, gibt sicherlich positive Aufmerksamkeit auch für das Buch. Herzlichen Dank, dass du hier warst, dass du dir Zeit genommen hast, und würde mich freuen, wenn du mal wiederkommst, vielleicht zu anderen Büchern, anderen Projekten. Und die Augen offen halten werde ich definitiv für diese reichen Liste.
Ja, Dankeschön, Jenny. Bis
Danke.
bald.
Bis dann. Tschüss, tschüss. zum Abschluss, also wenn ihr hier noch seid, wenn ihr bis hierher gehört habt, freut es mich natürlich sehr. Noch mehr würde es mich freuen, wenn ihr den Podcast teilt, liked, weiterempfehlt, weil das eine Art von Unterstützung ist für diesen Podcast. Andere Unterstützung gehen natürlich auch. PayPal Steady Überweisung findet ihr alles in den Shownotes. Theoretisch habe ich da auch immer noch meine Bücherwunschliste, wo noch einige Bücher drauf sind, die ich gerne lesen würde. Ja, gebt mir Feedback, würde mich sehr, sehr freuen. Ihr könnt die Folge kommentieren. Es gibt eine Kommentarmöglichkeit bei Podigy für den Podcast. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mir E-Mails zu schreiben. Die findet ihr auch in den Shownotes. Also gerne kommentieren oder unterstützen, wie ihr wollt. Würde mich sehr, sehr freuen. Und sonst, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Freue ich mich schon drauf. Bis bald.